Mittelalter ohne Drachen. So hat sich Kingdom Come Deliverance 1 damals im Jahre 2014 in der Kickstarter-Kampagne vorgestellt. Und seitdem hat mich dieses Spiel interessiert und fasziniert. Und seitdem hat sich die Reihe von einem Kickstarter-Geheimtipp zu einem richtigen Fanliebling gemausert. Und nun ist Kingdom Come Deliverance 2, der Nachfolger, kann man, glaube ich, schon sagen, eines der größten Releases dieses Jahres. Und ich habe unendlich viele Fragen. Und ich habe deswegen eine unendlich weise Runde hier, an die ich all diese Fragen stellen kann. Denn ihr habt's alle schon durchgezockt und könnt all unsere, meine und eure Fragen beantworten. Da wäre einmal Tobi von der GamePro.
Hallo, grüß dich.
Du hast Kingdom Come Deliverance 1 noch nicht ganz durchgespielt. Du gehst ein bisschen eher mit dieser Perspektive des Neulings ran heute.
Ich habe es ein paar Stündchen gespielt im ersten Teil und im zweiten jetzt, aber aufgrund des Settings hatte ich so Bock drauf, dass ich gesagt habe, jetzt ist die Zeit, richtig einzusteigen.
Finde ich spannend. Finde ich sehr spannend. Ja, ansonsten zu meiner Linken Fabiano, der GameStar-Tester. Du hast Kingdom Come Deliverance 1 gespielt, bevor die alle DLCs draußen waren sogar.
Ja, ich habe es direkt
zum Start,
zum Release gespielt.
Ja.
Auch durchgespielt. Ich habe damals eine historische Analyse geschrieben für die GameStar, da war ich noch freier Autor. Und jetzt habe ich für den Test das Ding natürlich durchgerockt, nicht irgendwie 100%. Es gibt immer noch ein paar Sachen, die ich erledigen kann. Aber die Story habe ich durch. Ich habe 120 Stunden lang in Böhmen verbracht und wirklich eine grandiose Zeit gehabt.
Sehr schön. Und ansonsten der vierte hier in der Runde, unser geschätzter ehemaliger Kollege, immer noch GameTube-Mitspieler, wenn ich mal zu Gast bin, und auch auf dem Kanal Martin spielt aktiv, Martin Lee.
Hi.
Was ist deine Kingdom Come Experience?
Also auch damals direkt zum Release gespielt.
Ach krass, okay.
Ja, viel Spaß damit gehabt, später die DLCs nachgeholt und mich jetzt schon lange auf den zweiten Teil gefreut. Spätestens seitdem es dann auch wirklich angekündigt wurde. Und jetzt auch ungefähr schon 120 Stunden den zweiten Teil gespielt.
Ah, geil. Ja, ich finde, das ist eine coole Runde. Ich habe zum Beispiel den ersten Teil erst spät nachgeholt, als schon alles da war und das Spiel wirklich komplett fertig war. Das heißt, ich bringe nur mal diese Perspektive irgendwie mit. Und ich glaube, es wird eine gute Runde. Wir werden uns sehr ausgiebig drüber unterhalten. Wenn gesagt, wenn ihr da draußen Fragen habt, dann stellt die gerne mit Ausrufezeichen Frage im Chat. Dann werden wir auch darauf eingehen und die ein oder andere hoffentlich beantworten können. Bevor wir loslegen, auch nochmal der Hinweis für alle, die sich jetzt schon auf Kingdom Come Deliverance 2 freuen. Wir haben ein GameStar-Sonderheft zu dem Thema. Das könnt ihr jetzt bereits bestellen. Da sind 148 Seiten drin, eine umfangreiche Komplettlösung, Guides zu versteckten Fähigkeiten und vor allem auch ein XXL-Doppelposter und dieser Papercraft-Bausatz für Burg Troski, den man hier vor mir gerade auf dem Tisch sehen kann. Da könnt ihr die Burg aus dem Spiel nachbauen und euch irgendwo hinstellen. Das ist eigentlich auch ganz witzig. Das ist alles in dem Sonderheft drin. Könnt ihr bereits vorbestellen unter gamestar.de/KC2. Das E-Paper gibt's am Release-Tag und das gedruckte Heft kommt dann ein paar Tage drauf nach. Und jetzt legen wir los. Ich habe mir überlegt, ich würde euch gern zum Einstieg einfach mal die unlösbare Aufgabe stellen, oder vielleicht löst ihr sie auch mit Bravour. Sagt mir noch mal in einem Satz, was ist eure Headline für Kingdom Come Deliverance 2? Wie würdet ihr euren Eindruck von dem Spiel beschreiben? Ihr habt es ein bisschen leichter, weil ihr habt ja wahrscheinlich für den Test schon genau das gemacht, der gerade live gegangen ist. Fangt du noch mal an, Tobi.
Ich würde sagen, Kingdom Come Deliverance 2 ist für mich die perfekte Mittelalterzeitmaschine. Das wäre mein.
Aha. Okay.
Ja. Was also meine Headline für meinen Test war ja ein Rollenspiel, über das ihr noch in 10 Jahren schwärmen werdet. Wovon ich ausgehe. Aber um es ein bisschen prägnanter zusammenzufassen, worum es geht, ist das für mich das vielleicht glaubwürdigste Rollenspiel, das ich je gespielt habe.
Dass du je. Okay, krass. Mhm. Und was sagst du, Martin?
Ich habe heute Morgen noch mein Testvideo fertig gemacht und auch da überlegt, ganz spontan, wie ich das aufbaue. Das ist alles so ein bisschen ungeplant bei mir immer. Und ich habe tatsächlich damit angefangen, dass ich gesagt habe, ich möchte ein bisschen was Ungewöhnliches machen. Und 3 Kernsachen machen für mich KCD aus oder die Faszination aus. Und das habe ich mit den Worten Liebe, Respekt und Vertrauen genannt. Und dann habe ich Ihnen hier erklärt, was ich damit meine. Und vielleicht können wir das auch jetzt hier
das machen. Das machen wir gleich. Ich würde nämlich gleich gerne mit euch erstmal über die grundsätzliche Faszination eigentlich von dieser Reihe sprechen, die sich ja auch im zweiten Teil natürlich wieder widerspiegelt. Lass uns vielleicht ganz kurz auf eure Wertungen zu sprechen kommen, einfach weil ich glaube, dass das gerade so ein bisschen im Raum steht. Was habt ihr gegeben bei der GamePro?
Also ich muss erstmal sagen, ich habe das Spiel nicht für die GamePro als Haupttester begleitet. Das war die Kollegin Samara.
Genau.
Die hat das Spiel quasi auch durchgespielt. Mhm. Ich bin jetzt ungefähr 30, 35 Stunden drin. Mhm. Also halt auch noch nicht ganz durchgespielt.
Also gerade am Prolog.
Genau, wir geben quasi, kann man durchaus bis dahin verbringen. Wir haben eine 88 gegeben mit einer kleinen Abwertung wegen kleinerer Bugs, da können wir ja später eventuell noch drüber sprechen.
Auf jeden Fall, ja.
Punkt, also aktuell bei einer 87. Mhm.
Was geben wir bei der GameStar?
Ja, wir haben hochgegriffen. Es kriegt eine 93, haben wir ihm jetzt gegeben. Bei uns aber auch Abzug für Bugs. In unserem Fall waren das 3 Punkte, die wir abziehen, sodass wir auf einer 90 sind, auf einer vorläufigen 90, je nachdem, wie die Patches so in den nächsten Wochen aussehen.
Du hast eben gerade auch schon eine Wertung in den Raum gestellt, die so ein bisschen persönlicher, subjektiver formuliert ist, aber sag
würde ich jetzt gar nicht so sagen. Ich habe bloß eine andere, wenn ich jetzt auch für mich werte, kann ich das ein bisschen anders machen. Solche GameStar hat natürlich mit dem Wertungssystem eine andere Herangehensweise und eine Historie und auch Vergleichswerte, worauf das sich dann einordnen soll. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel überlege, wie wenn ich jetzt einem Freund erzähle, wie gut fand ich einen Film oder ein Spiel, oder wenn ich jetzt selber für mich in meiner eigenen Review-Wertung auf IMDb Filme eingebe. Und es gibt einfach Filme, die sind einfach für mich klasse, die sind nahezu perfekt, ich liebe sie. Und da geht es nicht darum, ob dann noch irgendwas hätte besser sein können oder ein bisschen schlechter und so weiter. Und für mich ist halt KCD 2 eine 10 von 10. Es ist ein nahezu perfektes Spiel.
Auch das und Gefühl, eines der besten
Rollenspiele aller Zeiten, die ich je gespielt habe. Es steht im Prinzip ist ein bisschen anderer Schwerpunkt, aber es steht für mich auf einer Stufe mit einem Baldur's Gate 3 zum Beispiel.
Ja, oder halt mit einem Witcher 3. Also Witcher 3 hat für uns zum Beispiel, der hat mir eine 92 gegeben. Das heißt, KCD ist ein bisschen drüber, aber Witcher 3 in der, ich glaube, Game of the Year Edition hat nochmal eine 94 gehabt. Das heißt, eigentlich ist Witcher 3 im Komplettpaket. Ein Ticken besser, aber am Ende, was machen ein paar Wertungspunkte aus? Also für mich war Kingdom Come auch die coolere Rollenspielerfahrung als Witcher zum Beispiel, weil ich bin jemand, ich mag es schon sehr, das Gefühl zu haben, mehr über Gameplay auch meine eigene Rolle auszudrücken. Und das geht in KCD halt viel besser als in einem Witcher, wo ich immer ein Hexer bin.
Ja, okay, verstehe. Okay, das heißt ein starker Einstieg auf jeden Fall, mit dem wir hier reingehen. Wir wollen das jetzt ein bisschen für euch aufdröseln, was es denn überhaupt so gut macht. Und damit vielleicht auch mal für die Leute, die jetzt hier gerade zuschauen und den ersten Teil nicht gespielt haben, was macht denn eigentlich Kingdom Come generell so gut? Was ist die große Faszination, die dieses Spiel hat im Vergleich zu anderen Rollenspielen oder Mittelalterspielen?
Ja, ich habe ja schon gesagt, Glaubwürdigkeit ist ein Wort, das man, glaube ich, wenn man Steuerung F drückt bei meinem Test und danach sucht, werdet ihr das sehr oft finden. Ich finde es glaubwürdig. Ich habe ja Geschichte studiert. Das heißt, bei mir zieht sich mal ein bisschen der Magen zusammen, wenn zum Beispiel Tobi sagt, es ist eine Zeitmaschine ins Mittelalter. Denkt das nicht. Kingdom Come kann nicht das Mittelalter abbilden, wie es wirklich war. Es ist eine Interpretation des Mittelalters. Aber diese Interpretation ist so überzeugend, dass man wirklich das Gefühl hat, in einer anderen Welt zu sein. Also ich vergesse manchmal wirklich, dass ich ein anderes Leben führe, wenn ich Kingdom Come spiele, weil ich halt echt merke, dass diese Welt mich abholt, dass sie mir vermittelt, dass das, was ich da vor mir sehe, irgendwie real ist, dass ich halt die Möglichkeit habe, da Sachen zu machen, die ich für nachvollziehbar finde, dass ich sie tun kann. Man hat so viele Möglichkeiten, man hat die ganze Essenz des Mittelalters eingefangen, die Essenz dessen, was man braucht, um natürlich wirkende Welt einfach darzustellen. Und das ist eben das, was mir an einem Spiel am meisten gefällt. Ich liebe es, immersiv in der Welt zu sein. Ich liebe es, das Gefühl zu haben, wirklich in eine andere Dimension zu springen und mich dort aufzuhalten. Also Immersion und Glaubwürdigkeit sind für mich die wichtigsten Aspekte bei einem PC-Spiel, zumindest so im Rollenspiel, Open-World-Sektor. Und das kriegt wirklich kein Spiel so gut hin, aktuell wie Kingdom Come.
Ja. Vielleicht ein bisschen, also was sind denn die Aspekte, wodurch das Spiel das hinbekommt für euch? Also Martin, warum ist es so glaubwürdig? Was macht es anders als jetzt andere Spiele, die du gespielt hast, wo das weniger der Fall ist?
Das ist, also ich kann es vielleicht nicht so gut wie jemand beurteilen, der Geschichte studiert hat, aber erstmal wirkt die Welt an sich glaubwürdig, vielleicht nicht in jedem Detail, aber ich bin vielleicht schon geschichtlich interessiert und ich habe jetzt auch gerade beim Spielen öfter mal dann bei Wikipedia irgendwas über eine Figur nachgelesen, weil ich das einfach wahnsinnig interessant fand und dann mehr wissen wollte. Also du hast, das ist schon fundiert, sagen wir es mal so, und das ist einfach dann dadurch interessant, aber wichtiger, und das finde ich bei so einem vielleicht historisch angehauchten Spiel wie Kingdom Come Deliverance wichtig, aber auch kann bei einem Fantasy-Spiel sein. Es muss in sich stimmig sein. Es muss in sich logisch sein, dass die Regeln, die die Welt sich selber auferlegt, die vielleicht bei KCD ein bisschen realistischer sind und bei einem Fantasy-Spiel eher ein bisschen ausgedacht, aber in sich muss es seine eigenen Regeln befolgen. Und das ist immer die größte Sünde, die ein Spiel machen kann. Und das ist ja, was dann gute Spiele richtig machen. Und das macht KCD halt die ganze Zeit. Weil du hast das Gefühl, du lernst diese Welt langsam kennen, wie sie funktioniert. Das ist ja auch ein bisschen die Faszination von Kingdom Come Deliverance, dass es so ein bisschen eine Mischung ist eigentlich aus dem Rollenspiel und Immersive Sim. Es hat viele Aspekte davon. Es ist nicht so eine richtige Sandbox, wie es jetzt ein GTA ist oder so. Es ist schon ein narrativ getriebenes Spiel, aber es verbindet es gleichzeitig mit so einer freieren, offeneren Welt. Und ich kann mir ein bisschen selber meine Schwerpunkte suchen, was ich da drin mache. Was wichtig ist immer, dass ich sehr stark dann weiß, was ich jetzt mache, hat diese Konsequenzen oder umgekehrt, wenn ich irgendwelche Konsequenzen spüre oder irgendwas in der Welt passiert, kann ich sehr gut nachvollziehen, warum das passiert. Es ist nie random, es ist nie irgendwie schlecht oder faul geschrieben oder so, sondern das ist immer nachvollziehbar und das macht dann die Glaubwürdigkeit aus. Und das fühlt sich einfach geil an, dann, wo du immer das Gefühl hast, ich weiß genau, was jetzt hier passiert ist. Und das ist so cool.
Ja. Das finde ich, hast du ganz gut beschrieben. Es ist ja auch so ein bisschen so eine, vielleicht so eine Fehlwahrnehmung, glaube ich, unter der erste Teil ein bisschen gelitten hat, dass viele Leute das so fast wie so ein Mittelalter-Survival-Ding eher wahrgenommen haben, wie einen Medieval Dynasty oder so. Aber eigentlich dahinter ja auch ein total Story-fokussiertes Spiel steckt, was halt viel auch auf die Erzählung Wert legt. Ne? Du hast gesagt, Tobi, du hattest ein paar Stolpersteine am Anfang. Es ist teilweise nicht so leicht reinzukommen, aber am Ende lohnt es sich einfach.
Genau. Also ich glaube auch, das Faszinierende an dem Spiel ist sicherlich auch, also Zeitmaschine war jetzt natürlich ein bisschen überspitzt formuliert, es ist halt so, wenn ich mir jetzt vorstellen würde, wie es im Mittelalter war, dann kommt, glaube ich, Kingdom Come relativ nah an dieses Bild dran, was man vielleicht für sich selber irgendwie gezeichnet hat. Und wenn man dann da wirklich reingeschmissen wird, wie Fabiano schon sagt, dann ist es sehr, sehr leicht, sich da wirklich drin zu verlieren, weil alles sehr, sehr glaubwürdig ist. Also jedes Detail stimmt irgendwie. Die Regeln sind in sich konsistent. Also es bleibt da über den Spielverlauf auch so. Und ich glaube, was dem Spielverlauf oder dem Spiel generell auch hilft, ist, dass die Story vergleichsweise geerdet ist. Also relativ. Also es ist jetzt nicht, dass da ständig irgendwelche riesigen Schlachten passieren, wo man sich jetzt denkt, okay, das ist zwar vielleicht auch cool, aber ich glaube, das hilft dann, dass man damit eher connecten kann, als wenn das halt so eine total überzogene Geschichte wäre. Sondern das tatsächlich, also es ist ja viel wirklich auch mit Leuten reden, wirklich da in der Landschaft rumlaufen, sich die Dinge anzugucken.
Einzelschicksale,
man dann so, ja, was würde ich in diesem Böhmen machen? Würde ich wahrscheinlich genau dasselbe machen, was Heinrich da macht, rumlaufen, sich die Dinge angucken, mit Leuten sprechen und Dinge erleben.
Kann ich ganz kurz vielleicht noch mal fragen, wenn du gesagt hast, dass du als jemand, der Geschichte studiert hat, da widersprechen würde, wenn er sagt, das ist eine Zeitreise ins Mittelalter. Welche Punkte sind denn da, die dagegen sprechen? Was fällt dir denn besonders auf?
Also es ist halt, sag ich mal, eine grundlegende Herangehensweise von der Geschichtswissenschaft an Geschichte, dass wir als Menschen der Moderne oder halt in dem Fall die Leute, die das Spiel gemacht haben, niemals in der Position sind, Geschichte so abzubilden, wie sie wirklich war. Also wir können nicht wissen, es geht ja zum Beispiel bei Details los, wenn man die Welt ein bisschen auseinander nimmt, welche Redewendungen sie für benutzen, wie sie sprechen, wahrscheinlich auch, wie die verschiedenen Leute sich verhalten, weil wir können über ganz viele Sachen nichts wissen. Also wir wissen nicht, was so die konkreten Motivationen waren von Dingen, von Leuten, um was zu tun. Also gerade Gesellschaft, Persönlichkeiten und Charaktere sind ja irgendwie immer etwas, was wir uns nur herleiten können und von denen wir meistens sehr, sehr wenig Quellen haben. Also oft ist zum Beispiel, was auch in der Geschichtswissenschaft natürlich angestrebt wird, ist natürlich, du guckst dir die Beweise an, also zum Beispiel archäologische Funde und so etwas. Ja. Und die Menge, die wir davon haben, ist meistens so gering, dass es eigentlich ein bisschen leichtfertig ist, sich davon dann Gesetzmäßigkeiten abzuleiten für einen größeren Bereich oder für eine ganze Welt. Gerade ein so spezifischer Bereich wie das mittelalterliche Böhmen, ich glaube schon, also da stimme ich dir auch zu, da ist extrem viel historisch fundiertes Wissen reingeflossen. Also gerade in die Architektur, gerade in die Darstellung von Handwerk, in die Darstellung von Professionen, wie die Leute gearbeitet haben. da stecken sehr viele fundierte, sehr viel fundiertes Wissen drin, auch wie Sachen halt aussehen, wie Klamotten aussehen. Aber man muss auch sagen, Klamotten sind ja nicht wirklich groß archäologisch überliefert. Das sind Sachen, die man nicht gut finden kann, weil die lösen sich halt auf irgendwann nach 100 Jahren. Das heißt, wir haben dann meistens nur Darstellungen oder Bilder, die oft dann auch aus einer Zeit stammen, in denen die Bilder, die wir sehen, gar nicht mehr stattgefunden haben, die halt später waren. Deswegen, man muss sich alles mal so ein bisschen zusammenpuzzeln und man muss halt manchmal auch 5 gerade sein lassen, weil man sagt, wir haben hier halt ein Beispiel, wie ein Sattel aussah im historischen Böhmen. Yeah. Also gehen wir davon aus, dass die meisten Sattel so aussahen. Aber vielleicht war es ein Einzelstück, vielleicht war der da aus ganz anderen Gründen, deshalb wurde da gefunden. Mhm. Und das sind immer so Sachen und so Hindernisse und so Hürden, weshalb man als Geschichtswissenschaftler erstmal nicht davon ausgeht, dass man die absolute Wahrheit über diese Zeit wissen kann. Es geht einfach nicht, schon allein, weil wir als moderne Menschen ein anderes Mindset haben.
Aber ich finde es gut, was Tobi auch gesagt hat. Es vermittelt dir eine glaubwürdige Vorstellung davon, wie es da hätte sein können. Und die halt in sich konsistent. Das hast du ja auch gesagt. Die Welt ist in sich schlüssig von dem, was sie erzählt. Und die Regeln, die gelten halt immer. Und ich glaube, das macht es halt zu einem großen Teil aus.
Ne? Und manche Regeln gelten halt immer. Menschen sind Menschen. Mhm. Jetzt vor 100 Jahren, vor 500 Jahren und vor 2000 Jahren im alten Rom. Und wie jemand reagiert, wenn ich ihm blöd komme, in der Schenke. Ich
habe einmal am Tag schon ans alte Rom gedacht.
Genau. Ich denke alle 5 Minuten. Wir wissen, dass wir Männer.
Scheiße, Julius. Was soll
ich machen? Ja, aber ist ja wirklich so. Wenn ich jemand in der Schenke blöd komme, dann regiert der wahrscheinlich heute genauso wie vor 500 Jahren. Es gibt natürlich mal keinen Unterschied, ob ich jetzt ein Adliger bin und so weiter, klar. Aber solche Sachen, wenn ich zu jemandem nett bin, wenn ich jemandem helfe, wenn ich jemanden arschig behandle und so weiter. Und das machen Spiele, und das kann auch in einem historischen Setting sein, und das kann auch in einem Fantasy-Setting sind oder eine Mischung. Das ist ja was, gerade wir in Europa zum Beispiel, in Deutschland, an einem Gothic lieben. Dass man das Gefühl hat, hey, wenn ich mit dem so quatsche und das ist halt ein Minenarbeiter, dann ist der so ein bisschen rotzig und geht mich auf diese Art und Weise an. Und das muss jetzt nicht genau hundertprozentig authentisch sein in dieser Situation, aber ich kann das sogar ganz gut nachvollziehen und es fühlt sich echt an. Und da auf dieser Stufe operiert halt ein KCD, weil das einfach sofort sich richtig anfühlt.
Ja, gerade das, was du gerade gesagt hast, finde ich ja auch so toll. Wie die Menschen auf Sachen reagieren, das ist halt echt wirklich manchmal die Kunst, die KCD sehr gut hinkriegt. Deswegen habe ich das Spiel auch sehr moralisch dunkelgrau gespielt. Also ich war schon jemand, ich war die meiste Zeit über besoffen. Ich habe ständig irgendwo eingebrochen. Ich habe auch mal einer Wache aufs Maul gehauen, wenn sie meinen Hund beleidigt hat. Weil wenn man diese Sachen macht in der Welt, so, dann erst dann merkt man, wie toll diese Umgebung auf dich reagiert.
Also du willst jetzt sagen, du hast das aus rein beruflichem Interesse dich geopfert und für uns getestet.
Sorgfaltspflicht hat mich dazu verleitet, Dutzende Edelsteine zu stehlen. Aber es ist halt wirklich so, du musst halt erstmal in eine Wohnung einbrechen, da alles durchsuchen und rausgehen, um dann zu lernen, dass die Person, die da wohnt, hinter dir reingeht, merkt, da steht ja die Tür offen. Vielleicht war hier jemand drin, der hier nicht sein soll. Dann merkt, dass was fehlt und sich dann erinnert, dass vorher der Typ, der aussieht wie ein Landstreicher, aus irgendeinem Grund vor seiner Wohnung rumstand und sie sich angeguckt hat. Und dann läuft er zu den Wachen und sagt, jemand ist bei mir eingebrochen, mir fehlt meine Laute, der war's. Ja, und das finde ich halt mega cool, also dass die Leute so nachvollziehbar und irgendwie klug auf eine Art und Weise darauf reagieren, wenn sich Umstände in ihrer Umgebung verändern, dass sie halt nicht einfach nur wie bei Skyrim, weißt du, der kriegt halt einen Korb auf den Kopf und sagt so, ich sehe nicht, dass was geklaut wurde. Oh, der wichtigste Besitz meines Lebens ist fort.
Aber das ist auf eine andere Art und Weise ja auch irgendwie wieder dynamisch, dass du sozusagen wirklich die Sicht mit einem Korb verdecken kannst und das Spiel das halt checkt. Lass uns auf das Thema auf jeden Fall später nochmal eingehen, wenn wir auch auf Story und Gameplay nochmal genauer eingehen. Ich würde gerne eine Frage stellen, die, glaube ich, auch für die Leute da draußen super, super wichtig ist, basierend auf dem, wie der erste Teil gestartet ist. Und weil ihr auch beide gesagt habt, es gibt eine Abwertung für Bugs. Wie ist denn jetzt der technische Zustand von dem Spiel? Weil Teil 1 war ja wirklich, da sollte man wirklich, hätte man erstmal ein paar Wochen warten sollen, bevor man sich das Spiel zu Gemüte führt. Können wir da eine Warnung geben bei Teil 2?
Ja, kann man schon sagen. Also, ich habe da eine eigene Meinung zu. Wir haben ja auch 3 Punkte abgewertet.
Ja.
Für mich ist dieses Spiel so toll und so ergiebig, dass ich fast raten würde, zumindest zu warten, bis der erste große Content-Update, das Update im Frühling kommt. Weil ich glaube, dass es dann noch mal einen Zustand haben könnte, den es wirklich verdient und der euch noch mal eine Ecke mehr von dem gibt und die Immersion noch stärker aufrechterhält, als es jetzt gerade ist. That being said, auch jetzt könnt ihr schon reinspielen und eine famose Zeit damit haben und wahrscheinlich sogar so lange spielen, dass der Patch irgendwann kommt. Aber es ist auf jeden Fall nicht wie bei Kingdom Come 1, dass ich sagen würde, wartet 100% darauf, dass es repariert wird, damit ihr ein gutes Spiel habt. Es ist jetzt schon ein sehr, sehr gutes Spiel, wenn man ein paar Sachen runterschlucken kann.
Ja, also was sind denn so Beispiele, weil ihr beide Bugs angesprochen habt, was sind denn so, welche Art von Bugs erwartet mich da? Sind das wirklich harte Plotstapper oder sind das Kleinigkeiten, über die man hinwegsehen kann, sag ich mal?
Nee, ich glaube, also Plotstopper hatte ich zumindest nicht drin. Es gab eine Situation, wo eine Story-Quest tatsächlich nicht beendet wurde oder nicht so weitergehen sollte, wie es eigentlich gedacht wäre vom Spiel. Als ich dann aber neu gestartet habe, also das Spiel einmal geschlossen habe und weitergemacht habe, dann ging's. Ah, okay. Also halt nichts, wo dann wirklich finito war an dem Ende. Es sind aber hauptsächlich so kleinere, keine Ahnung, so Physik-Spielereien oder so, dass meine Leiche irgendwie in der Luft schwebt oder so, wenn man sie ablegt oder so. Und eine Sache, wegen der wir hauptsächlich auch abgewertet haben, die Belichtung stimmt nicht immer. Es gibt so Lichtblitze, zum Beispiel auch in Zwischensequenzen und so weiter. Oder dass es so aussieht, als würde so Licht hinter den Personen durchscheinen, dass sie dann so wirklich so weiße Münde haben und weiße Augen. Und bei einem Spiel, was so sehr auf Atmosphäre setzt, haben wir gesagt, da geht man das Pünktchen dann runter. Das ist aber nichts, wo ich sagen würde, das kann man zukünftig nicht beheben. Im Gegenteil. Also gerade wenn man bedenkt, wie viel da drin steckt in dem Spiel, wie viele Mechanismen, wie viele Mechaniken und wie das alles ineinander greift, ist es halt wirklich schon sehr, sehr sauber. Und ja, also ich kann Fabiano sicher zustimmen. Also man kann durchaus noch warten. Ich würde aber gerade, ich habe ja die Konsolenversion gespielt auf der Xbox Series. Die lief tatsächlich sehr rund. Kollege Stefan hat es auf der PS5 Pro gespielt, wo er auch gesagt hat, das ist jetzt das erste Spiel, wo er wirklich das Gefühl hat.
Man sieht gerade einen Bug.
Okay, sowas.
Passend zum, solche genau, Sachen könnt ihr halt erwarten.
Genau. Ja, und wie gesagt, ist auch irgendwie witzig.
Und gerade in so einer immersiven Welt fällt sowas natürlich dann einfach deutlicher auf, weil es halt vielleicht in dem Moment wirklich ein bisschen rausreißt. Aber deswegen ist es halt dieses eine Pünktchen. Aber was ich meinte, Stefan hat eben gesagt, das ist das erste Spiel, wo er das Gefühl hat, dafür hat sich die PS5 Pro jetzt tatsächlich gelohnt, weil es wirklich super läuft, es sieht super aus von der Auflösung, es sieht super aus von der Framerate, keine größeren Probleme. Also ich würde tatsächlich sagen, wenn ihr Bock auf das Spiel habt, dann könnt ihr gerne jetzt auch schon zugreifen.
Für unsere Zuhörer und Zuhörerinnen, wir haben gerade einen Charakter gesehen, der so halb in einem Tisch drin war und sich so ruckartig hin und her bewegt hat. Da gab es kleine Clipping-Fehler. Ihr habt es ja beide auf PC gespielt, ne?
Ja.
Die PC-Systemanforderungen waren ja auch ein bisschen ein Sorgepunkt, weil die wirklich sehr hoch ausgefallen sind, einfach von dem, was auch die Entwickler schon selber angegeben haben. Ja. Mit was für Hardware habt ihr es gespielt und wie lief es da so?
Vielleicht bevor ich dazu noch komme, auch noch kurz zu den Bugs was oder zu der ganzen Geschichte. Ich finde, da gibt es so zwei, drei Felder. Es gibt einmal so Polishing-Sachen, das ist ein bisschen, was die beiden gerade eben angesprochen haben, die man jetzt noch sieht. Dazu würde ich auch solche Sachen zählen. Zum Beispiel manchmal, wenn man im Innenraum ist, dann regnet es da drin oder so. Und also das sind einfach Sachen, die sind nicht richtig. Oder in Zwischensequenzen ist die Kamera nicht ganz richtig, ist manchmal eine Figur nicht im Fokus oder so. Das kannst du also mit Polishing machen. Das ist aber auch nicht wirklich schlimm. Dazu würde ich auch zählen, und das ist ein bisschen störender, finde ich, dass ab und zu, also jetzt nicht super selten, ist auch nicht häufig, aber schon regelmäßig die Audio-Levels Probleme hatten in Dialogen. Das fand ich ein bisschen störend, dass eine Person deutlich leiser ist als die anderen. Mhm. Das hatte ich euch auch gerade bei Baldur's Gate 3. Das ist was Typisches, was sie in Patch 2, in Patch 3 dann langsam alles rausgepolished haben. Mhm. Und was Ähnliches könnte ich mir jetzt auch bei KCD vorstellen, was einfach so was ist, was du einfach irgendwann bemerkst. Eben in diesem gigantisch großen Spiel auch 2,2 Millionen Wörter, was nochmal 200.000 mehr sind als Baldur's Gate 3, was ja bis jetzt der aktuelle offizielle Rekord ist an Script-Wörtern in einem Spiel, hat jetzt KCD 2 nochmal überboten. Da sieht man einfach, wie viel da drin steckt. Und dann ist es klar, dass sie da auch mal Sachen übersehen. Wie gesagt, das ist auch in Larian passiert und das haben die auch ein bisschen rausgearbeitet. Mhm. Das Zweite ist, Sachen, die an dieser Komplexität hängen und die, glaube ich, die werden sie, würde mich überraschen, wenn sie die wirklich rausfixen, weil ich glaube, die sind elementar bei dem Spiel angelegt und da sieht man einfach noch den Unterschied zwischen einem Warhorse Studio, so gut jetzt, vielleicht ganz erstmal grundlegend nochmal, ist halt, ein super Zustand. Man kann das jetzt echt hervorragend spielen. Es sieht fantastisch aus. Es läuft technisch sauber. Es hat super wenige Bugs und schon gar keine kritischen Bugs. Aber was KCD 2 ausmacht, haben wir schon drüber gesprochen, ist einmal so ein narratives Spiel, aber eben dieses Sandbox-artige, diese Simulation der Welt und der Figuren, was das ja so toll macht. Aber diese Komplexität hakt an einigen Stellen. Und ganz typisches Problem ist, dass ja die Figuren lebensecht wirken sollen, indem sie auf dich und die Umwelt reagieren. Und Fabian hat eben schon schön erzählt, wie das ist, wenn du es mal geklaut hast, aber er hat es selbst nicht gesehen und er puzzelt sich das im Kopf so zusammen. Und wenn das funktioniert, ist es halt fantastisch. Aber es funktioniert manchmal auch nicht. Zum Beispiel gibt es ja Situationen, wo die Leute eben genau sehen sollten, selbst wenn ich jetzt noch nichts verbrochen habe, aber ich bei helllichten Tag sitze ich so in der Hocke, schleiche so langsam Magen in meinen schwarzen Klamotten und dann denken alle Leute so, das ist aber nicht ganz sauber, was der macht. Der hat auch irgendwas Komisches vor, ja. Aber es kann natürlich genauso sein, dass ich einfach mein Quest abgeben möchte bei jemandem und wir sind irgendwie auch befreundet eigentlich und ich komme in sein Haus und der behandelt mich im Augenblick, als wäre ich ein Einbrecher. Weil ich komme ich ganz normal zur Tür rein und will die Quest abgeben. Und da merkt man, das System checkt in dem Augenblick nicht ganz richtig die Situation. Ja. Oder ich bin bei jemandem in dem Nomadencamp in der Nacht, es wird schon dunkel und die haben mich um meine Hilfe gebeten. Und ich arbeite mit ihnen zusammen und die kennen mich und ich war auch schon 2-3 Mal da und dann ist es aber schon irgendwie 23:30. Und ich denke, ja, fuck, hinten zum Schenkel, es wird zu dunkel und ich habe auch voll Hunger und bin müde. Ich kann mich doch jetzt hier im Camp hinlegen. Habe ich aber keinen zum Ansprechen, dann liegt aber irgendwo in der Ecke, da so ein bisschen Stroh und denke ich, ja, dann lege ich mich halt hier hin. Legst du dich hin und wirst nach einer halben Stunde wieder aufgeweckt, weil die sagen, was bist du denn hier für einer, hier einfach schlafen gehen. Weil das Spiel an dieser Stelle nicht dran gedacht hat, dass du dich hier hinlegst und dass es okay ist. Aber immersiv, so rein narrativ, ist es ja völlig okay, weil die wollen dich hier, die sind befreundet und wenn du dich hier hinlegst, passt das. Und solche Situationen treten immer wieder mal auf. Es ist nie besonders schlimm, aber es ist immer so, was mich so ein kleines bisschen aus Immersion reißt, weil ich merke.
Das ist halt wahrscheinlich der Crash zwischen der grundsätzlichen Verhaltensroutine, die NPCs haben und der, die in der spezifischen Situation aber eigentlich auf die Person angewandt sein müsste.
Bis die Zahnräder greifen ja nicht ganz ineinander.
Aber das ist ja jetzt nicht, also kein Bug,
der. Nee, es ist ein scripting Flow-Fehler.
Ja, genau. Das Rufsystem, das haben wir auch im Test geschrieben, dass da eben teilweise beim Rufsystem ein paar Unstimmigkeiten aufkommen, die Atmosphäre halt stören. Ist mir auch aufgefallen, auch Leute irgendwie, wenn man in eine Taverne geht und dann ist da die Wirtin und du machst eine Aufgabe für sie und dann fragst du, ey, kann ich vielleicht im Stall schlafen? Und sie sagt, nee, hau ab, du ekelhafter Bauer, was willst du hier? Und dann denke ich, ich hab dir doch gerade geholfen. Ja. Oder andersrum, im Nomadenlager, ich hab dem Anführer der Nomaden ein unfassbar wichtiges Item gestohlen. Mhm. Mitten in der Nacht aus der Tasche gezogen. Und er wusste das, dass ich das war. Und dann bin ich halt ein paar Tage später wiedergekommen und seine Frau meint so, ey Heinrich, schön, dass du da bist. Und ich so, ey, du weißt schon, dass ich gerade euch das wichtigste Item eurer ganzen Kultur gestohlen habe. Da gibt es dann immer wieder ein Clash.
Das sind halt Systeme, die einerseits so komplex sind und die funktionieren in 95% der Fälle und in 5% der Fälle hakt es so ein bisschen. Ja. Und dann fällt es dir auf. Es ist nie besonders schlimm und man geht das immer so mit so einem Lächeln, weil man genau weiß, was da passiert ist. Ja. Aber das ist halt was euch in Rockstar nie passieren würde. Weißt du, das ist halt, das würde in einem Red Dead Redemption nie passieren. Und das ist so noch ein bisschen der Unterschied. Warhol Studios ist so viel besser geworden im Vergleich zum ersten Teil. Es ist so ein geiles Spiel nochmal. Wirklich, es ist fantastisch. Ich liebe es. Aber der letzte Polish, das ist halt dann das, was dann noch nicht ganz
aber ist. Da muss ich sagen, ein Red Dead ist halt auch kein Rollenspiel, das dir so viele spielerische Freiheiten lässt. Also nee. Ich kann nicht als Arthur Morgan in eine Stadt gehen und da dem Anführer der Sippe ein Item aus der Tasche ziehen, wenn das nicht irgendwie von der Story vorkommt.
Das stimmt, da sind noch mehr Systeme am Werk. Und mit Rockstar redest du ja wirklich von der, sag ich mal, von der Speerspitze. Ja. 90% der Spiele gehen gar nicht so weit.
99% gehen gar nicht so weit,
überhaupt zu diesem Level an Simulation zu kommen.
Aber wir sehen mal, von welchem Niveau wir langsam reden bei Space Heat 2. Ne? Ich vergleiche das mit diesen absoluten Meisterwerken, weil wir da schon fast dran sind.
Ja.
Aber das Letzte will ich dir noch ganz erzählen, und das ist halt auch noch wichtig, weil das genau in diese Rolle fällt. Und das ist halt ein bisschen, und das ist der Teil, der mich wirklich gestört hat, wenn er aufgetreten ist. Er ist vielleicht nur 2-4 Mal aufgetreten im ganzen Spiel, 120 Stunden oder so. Aber dann war es schon ärgerlich, wenn dieses sehr narrative und geführte, zum Beispiel bei einer Hauptquest und einer Geschichte oder Szene, die das Spiel wirklich erzählen möchte, clasht mit dem Sandbox-artigen. Ja. Weil es gibt manche Szenen, wo ich jetzt von der Narration irgendwo in der Burg bin, zum Beispiel in der Burg Trotsky, die wir gerade als Papercraft sehen, und dann muss ich da irgendwo hinschleichen. Und das Spiel will das. Oder es gibt eine andere Szene, die so ähnlich auch, wo Tobi erzählt hat, wo er das Problem hat. Es war genau die gleiche Szene bei mir. Bei mir hat es nicht so richtig gestoppt. Aber es geht darum, du musst jemanden überfallen und da so eine Söldnergruppe besiegen. Und das Spiel aber scriptet diese Sequenzen nicht vollständig, sondern es macht praktisch eine Art Ausgangssituation. Und dann, alles, was dann da drin passiert, ist wieder sandboxig. Wird einfach in dem Augenblick sozusagen generiert und passiert organisch. Und das ist natürlich eigentlich ganz cool, aber es kann auch schiefgehen. Zum Beispiel, wenn du dann diese Schleichsequenz hast, weil die eben nicht gescriptet ist, kannst du irgendwie auch Pech haben. Und in dem Wachraum, wo du vorbei musst, sind 3 Leute. Mhm. Und dann kommst du da nicht geschlichen durch. Das geht einfach nicht, es ist unmöglich an der Stelle. Dann kannst du natürlich anfangen zu kämpfen und die zu töten, wenn du im Kämpfen ganz gut bist. Aber das reißt dich so ein bisschen aus der Narration raus, weil das eigentlich von dem Spiel an dieser Stelle gar nicht gewollt ist. Das soll eine heimliche Mission sein. Und diese Stelle mit dem Überfall war auch so, da hatte ich eigentlich Verbündete und eben eine Söldnergruppe, die wir überfallen, und die Gruppen sind ungefähr gleich groß. Und dann ist es eigentlich vom Spiel so gewollt, dann kämpfen jeweils welche so im Einzelduell gegeneinander und du auch, und dann gewinnt ihr dann sozusagen diesen Fight und alles ist schön. Bei mir war es aber irgendwie so, dass sofort mal am Kampfanfang meine vier Verbündeten alle gestorben sind, sofort. Ja. Alle so Messer im Bauch, Schuss ins Gesicht, und ich stand alleine gegen 8 Leute. Und das war, und ich habe es eine Stunde probiert und irgendwann dachte ich, jetzt fuck it, und bin noch mal 5, nicht weit, das ist auch ganz schön bei KCD, das legt sehr großzügig Save Points an. Mhm. Ich muss dann wirklich nur einen Save Punkt 5 Minuten vorher laden und dann nochmal die Szene spielen, und dann hat die beim ersten Anlauf geklappt. Und hast aber sofort gesehen, manchmal läuft das nicht ganz so rund, und dann kann es halt zu diesen kleinen Hakern kommen. Und das sind jetzt die 3 Punkte, das Polishing, dann halt Sachen, die in diesen Systemen angelegt sind, und das manchmal die Narration mit dem Sandboxen. Aber insgesamt ist das nicht so häufig.
Ich würde jetzt trotzdem gerne nochmal auf die reine Technik zu sprechen kommen, weil ich einmal von euch einfach gerne wissen würde, auf welcher Hardware habt ihr es gezockt und wie lief's? Um da einfach diese Sorge den Leuten vielleicht auch zu nehmen oder auch zu bestätigen, je nachdem.
Also ich habe es zu Hause auf einer 3080 gespielt, mit eigentlich auf Ultra alles. Ja. Ich habe nur nicht auf 4K gespielt mit einer 3080. Da lief alles
wunderbar.
Butterweich, ja. Also keine einzigen Probleme. Ich hatte 2 Abstürze, aber das war noch vor dem Day-One-Patch, den sie uns während der Testphase zwischendurch draufgeworfen haben. Seitdem hab ich gar keinen Absturz mehr gehabt. Und dann hatte ich es halt noch mal auf einer 4080 im Büro gespielt, auf 4K dann, auch auf Ultra alles. Wirklich, es kann mal passieren, dass vielleicht ein Frame-Einbruch kommt, aber auch dann in einem sehr hohen Bereich. Also das ist halt mal von 80 auf 40 runtergekracht. Und nur das nur kurz, wenn ich halt mal gerade irgendwo hingeguckt habe, wo gerade sehr viel los war. Ansonsten extrem performant, sehr, sehr gut zu spielen, hat einwandfrei funktioniert. Sieht auch auf mittlerer Grafik noch gut aus. Also unser Hardware-Tester oder Hardware-Prüfer Nils hat ja auch ein bisschen reingeguckt und es auch auf ein paar schwächeren Rechnern ausprobiert. Auch der Kollege Tillmann hat es auf ein bisschen schwächeren Rechner gespielt mit runtergefahrener Grafik. Läuft es auch da sehr gut und sieht immer noch hübsch aus.
Da auf jeden Fall auch gerne der Hinweis, wir testen das auf der technischen Ebene auch sehr ausgiebig. Da könnt ihr gerne bei GameStar Tech euch da die Benchmarks von Nils reinziehen, natürlich. Wir werden jetzt hier im Stream nicht so krass technisch, weil wir halt natürlich eher das Inhaltliche besprechen wollen. Aber bei Nils gibt's wahrscheinlich auch dann wirklich eine Auflistung, welche Grafikkarte für welchen Detailgrad, welchen CPU und alles, wenn ihr da nochmal ins Detail einsteigen wollt. Ich würde jetzt gerne über die Story sprechen, ein bisschen. Natürlich, es gibt keine Spoiler hier, also keine Sorge, wir werden jetzt die wichtigen Plot-Details auslassen, wenn überhaupt, vielleicht ein bisschen Nebenkram, um halt ein Beispiel zu geben, aber wir werden euch hier nichts Wichtiges verraten. Nur, mich interessiert einfach, wie es mit der Geschichte weitergeht. Und ich habe auch gerade im Chat schon eine Frage gelesen, wo es darum ging, was denn mit den Kampffähigkeiten ist, die wir im ersten Teil haben. Muss man alles neu lernen? Weil das finde ich eine gute Einstiegsfrage. Wir haben jetzt im ersten Teil Heinrich begleitet, wie er von wirklich dem kompletten Nobody zu einem strahlenden Ritter wird, der ja wirklich auch dann am Ende sich gut im Kampf behaupten kann. Wie machen Sie denn das in Teil 2 jetzt? Dass du trotzdem eigentlich wieder das Progressionsgefühl hast, aber dass du ja, weil du ja nicht wieder bei Null anfängst, aber trotzdem musst du ja irgendwie Fortschritt haben.
Ich meine, du fängst weitestgehend bei Null an, weil die Story ist ja, dass Heinrich und Hans direkt, als sie in der im neuen Gebiet ankommen, ganz schön auf die Fresse kriegen. Und gerade Heinrich verletzt sich schwer und verliert dadurch offenbar nicht nur die Fähigkeit, sein Schwert gerade zu halten, sondern er kann auch nicht mehr so gut reden, zumindest wenn man sich seine Stats anguckt.
Ach so, kein Charisma mehr.
Also,
klassische Reha muss er machen dann.
Er wird schon ziemlich zurückgesetzt für mein Gefühl. Es ist nicht so, dass du direkt da ansetzt, vor allem, weil du ja auch, es gibt ja keinen Safe-Game-Import. Du hast ja sowohl Entscheidungen als auch, was du geskillt hast, wird nicht übernommen. Du kannst am Anfang so ein bisschen in ein paar Dialogoptionen andeuten, worauf du dich mehr fokussierst. Bin ich mehr der Kämpfer? Bin ich mehr der Naturbursche? Und dann passen sich deine Stats so ein bisschen an. Aber weitestgehend wird man schon ziemlich runtergedampft, um dann wieder alles neu zu lernen. Selbst Sachen wie zum Beispiel den perfekten Block und so etwas, obwohl den kann man diesmal von Anfang an, aber halt einfach Kombos mit dem Schwert und so, die er nicht mehr kann, das lernt man alles nach und nach neu.
Perfekter Block, ein leidiges Thema, glaube ich, für viele, weil viele nicht gecheckt haben im ersten Teil, dass du dann nochmal zu dem Kampfmeister überhaupt hin musst, um diese ultra relevante Fähigkeit zu lernen.
Ja, ja, das ist, können wir auch noch drüber reden, vielleicht dann, dass Kingdom Come 2 vor allem darin brilliert, Spieler viel besser in seine Welt einzuführen.
Ja, lass uns da gern gleich, wenn wir noch aufs Gameplay und die konkreten Änderungen zu sprechen kommen, drüber sprechen. Mich würde auch interessieren, von der Story her, es wird ja angedeutet am Ende vom ersten Teil, dass die Story jetzt sich ein bisschen öffnen wird, also dass es ein bisschen mehr auch um die konkrete Politik des Heiligen Römischen Reichs gehen wird. Wie verändert sich die Geschichte? Also geht das wirklich in eine andere Richtung? Und gibt es vor allem auch, weil auch der erste Teil ja sehr viel eher einführt, als zu Ende zu bringen, sage ich mal, und möglichst vage formuliert. Findet ihr, dass das im zweiten Teil gut weitererzählt wird und auch zufriedenstellend zum Abschluss gebracht wird?
Das ist eine logische Progression halt an der Geschichte. Die passt ganz gut. Die Schwerpunkte sind anders. Ich würde nicht sagen, dass es grundlegend anders ist, aber die Schwerpunkte sind anders gesetzt. Während beim ersten Teil halt, würde ich mal sagen, vielleicht so zwei Drittel des Spiels Heinrich sehr persönliche Geschichte sind, wie er mit einem Schicksalsschlag umgeht, wie er sich in einer neuen Situation wieder einlebt und dann langsam auch da neue Kontakte knüpft, in seinem Stand aufsteigt sozusagen und andere Sachen erledigt und dann eben in diese große Politik mit reinkommt, natürlich in die er von Anfang an verstrickt ist, weil er halt ja Skalitz überfallen wird und er dann direkt konfrontiert damit diesen Bürgerkrieg wird. Aber hat er dann ganze Zeit lang erstmal andere Sorgen. Und du als Spieler auch. Deswegen hast du einen anderen Bezug zu Heinrich und zu der Welt. Und im zweiten Teil knüpft das ja da an, sofort narrativ. Du wirst zurückgesetzt. Wie gesagt, wenn wir ein bisschen was spoilern, dann höchstens über die ersten ein, zwei Stunden halt. Und das erlebst du halt sofort. Das hat man auch in vielen Trailern schon gesehen, was eben, wie Fabian schon gesagt wird, man ist eigentlich auf einer Botschaftermission unterwegs. Das ist ja genau das Ende vom ersten Teil. Und das wird am Anfang, wird das noch kurz aufgegriffen oder gibt es noch eine Interaktion. Aber dann wird es sofort zurückgesetzt, weil du wirst überfallen. Und dann bist du erstmal wieder in der Situation, ich habe nichts, ja, ich habe nur mein Hemd am Leib, wenn überhaupt, ja, und muss erstmal jetzt in einem anderen Gebiet, auch wo mich jetzt wieder keiner kennt, mich um ein bisschen Geld kümmern und ein bisschen um mein Standing. Und ich habe dann immer noch diese Mission eigentlich, die ich ursprünglich hatte, dass ich ja eben eine Nachricht überbringen möchte, das muss ich immer noch machen, aber ich muss erstmal hinkommen, dass ich wieder in der Lage dazu bin. Also dadurch ist ein bisschen narrativ begründet, dass du zurückgesetzt wirst, sowohl von dem, was du hast, als auch von deiner Stärke und was du kannst, was auch ganz geschickt gemacht ist. Man hat schon gesagt, man kann ein paar Sachen aus dem ersten Teil, man kann es euch immer noch lesen, was man im ersten Teil gelernt hat. Man kann immer noch so ein paar Sachen, man hat ein paar lateinische Wörter aufgeschnappt und so. Also man ist nicht mehr ganz so dieser Anfänger-Schmiedejunge wie vielleicht im ersten Teil. Das haben sie schon geschickt gemacht, aber irgendwie mussten sie natürlich die Progression ein bisschen zurückstutzen. Deswegen, für mich hat es dann auch gut funktioniert. Und während im ersten Teil halt so ungefähr zwei Drittel diese persönliche Geschichte ist und das Erkunden und dann ein Drittel so ein bisschen übergreifende politische Geschichte, ist jetzt das Verhältnis genau umgekehrt. Du hast gerade am Anfang die ersten, je nachdem wie man spielt, vielleicht 10, 20 Spielstunden, sehr kleine Sachen, die um dich drehen, um dein Überleben, um das Kennenlernen der Welt. Und dann kommst du wieder in diese große Politik und in den Adel und der Klerus und was die alles davor haben und König Sigismund und König Wenzel und so weiter. Ne? Und dieser Teil spielt einfach eine viel größere Rolle. Du wirst trotzdem das ganze Spiel immer über trotzdem diese kleinen Sachen mal haben, dass du irgendwie einfach mal in eine Schenke gehst, mit jemandem quatscht, mit dem irgendwie gemeinsam irgendeine Sauftour machst oder irgendwie ein Abenteuer erlebst oder seinen Bruder rettest vor irgendwelchen Banditen oder solche Sachen. Das machst du immer wieder, aber du hast dann gerade in der zweiten Hälfte mindestens das Spiel ganz viel die großen Sachen. Du bist in Kuttenberg unterwegs mit irgendwelchen Intrigen, du musst dann undercover dies machen, mit dem Adeligen reden und ins Kloster da hinten reiten, weil der irgendwie da ab was will und so. Insgesamt ist die Geschichte dann mit größer und alles, was sie angedeutet hat, passiert auch, dass halt dann diese großen Sachen, wo halt wie der Sigismund gerade drinsteckt, dann eine größere Rolle spielen. Und da wirst du dann auch mehr drin verwickelt und spielst eine größere Rolle, als es im ersten Teil war.
Wie hat dir denn das Writing von der Qualität her gefallen? Weil ich fand, der erste Teil war ja auch dadurch cool, dass die Leute haben sehr oft sich fand schon, dass sie sich sehr natürlich ausgedrückt haben, dass es halt sehr, sehr glaubhafte Dialoge, also auch da sehr glaubhaft war. Ja. Und dass wir halt auch die Möglichkeit hatten, die Geschichte viel zu beeinflussen, was ja für mich auch sehr die Story vom Einser ausgemacht haben. Würdest du sagen, das sind Sachen, die du jetzt auch im Zweier so bestätigen kannst?
Zumindest zu dem Punkt, wo ich jetzt bin, habe ja ich durchaus das Gefühl, dass das so ist. Also das Writing gefällt mir ziemlich gut. Ich muss auch sagen, als jemand, der den ersten Teil halt eben nicht so ausgiebig gespielt hat, fand ich es auch sehr
gut reingekommen,
wie man reinkommt. Also wirklich als Neuling. Weil es gibt gerade am Anfang dann so ein bisschen auch so Halluzinationssequenzen, wo man dann so ein bisschen das Gefühl dafür bekommt, wer Heinrich ist und was er durchlebt hat. Und das Spiel gibt dir eigentlich genauso viele Informationen über ihn, wie man braucht, um den Rest des Spiels zu verstehen. Und was Martin schon gesagt hat, im ersten Gebiet, da ist auch so die Story noch vergleichsweise überschaubar, gerade so dieses Kleinteilige, man ist halt in vielen verschiedenen kleineren Dörfern unterwegs und das, was man da wirklich dann effektiv macht in der Story, passt vielleicht auf so einen DIN-A4-Zettel. Und wenn man dann das Gebiet wechselt, es gibt ja eben zwei große offene Gebiete, da hatte ich dann schon das Gefühl, da stürzt dann sehr viel auf dich ein. Also gerade was irgendwie Namen angeht und Verbindungen von verschiedenen Personen untereinander, da muss man sich so ein bisschen durchwursteln. Aber gerade so zum Reinkommen als jemand, der den ersten Teil nicht so gut kennt, oder für Leute, die jetzt vielleicht überlegen, damit einzusteigen, oder es kommt ja oft dieses, muss ich den ersten Teil gespielt haben, um das alles zu verstehen. Ich glaube, es hilft natürlich, also gerade für die Hintergründe, aber jetzt irgendwie voraussetzen würde ich das nicht. Gerade eben, weil auch die grundlegende Story gerade zu Beginn ist natürlich sehr einfach und sehr nachvollziehbar. Also die grundsätzliche Mission, die sie haben, es wird wieder alles zurückgesetzt, sie müssen bei Null beginnen und so weiter. Das ist natürlich ein ganz einfacher Kniff, aber der funktioniert halt auch einfach sehr gut.
Ja. Würdet ihr denn sagen, weil ich fand auch den ersten Teil deswegen so cool, weil er mich an vielen Stellen überrascht hat und in der Story Sachen gewagt hat, mit denen ich nicht gerechnet habe. Und das ist was, was ich sehr oft in heutigen Spielen vermisse, dass ich mir am Anfang schon denke, im Endeffekt weiß ich doch, in welche Richtung das ungefähr gehen wird und am Ende passiert's auch genau so. Und der erste Teil ist da oft mit gebrochen, hat viele besondere Momente, Stichwort Kloster zum Beispiel, wo ich gesagt habe, ach krass, das ziehen sie jetzt echt durch. Gibt es, würdet ihr sagen, ohne natürlich jetzt zu spoilern, dass es diese Momente wieder gibt im Zweier, wo es wirklich über das hinausgeht, was wir von Spielen eigentlich gewöhnt sind?
Also ich finde, was so narrative Wendungen angeht in der Geschichte, ist der zweite Teil viel stärker als der erste. Ich fand, wenn du dir einfach nur die Story anguckst vom ersten Teil, dann weiß ich gar nicht, wie viele große Sachen mich in der Handlung konkret überrascht haben. Natürlich so Sachen, wie du gerade gesagt hast, dass man dann plötzlich mehrere Tage lang in einem Kloster ist, ist eigentlich spannend, wie konsequent sie da sind. Und das sind sie hier wieder auch. Es gibt keine Mission, die ich im Detail mit der Klostermission vergleichen würde, im ersten Teil. Oder ich habe sie zumindest in der Hauptquest nicht gesehen. Aber sie sind, was die Geschichte angeht, wendungsreicher. Sie sind auch ein bisschen epischer. Es passieren schon ein bisschen Sachen auf einer größeren Skala. Man hat öfters Schlachten, man hat öfters Belagerungen und so etwas. Ich vor allem mochte aber, dass sie gerade am Anfang hier so ein paar Momente haben, wo wirklich die Handlung ganz auf den Kopf gestellt wird, sich Loyalitäten ändern. Man merkt, es ist gar nicht alles so, wie ich dachte. Davon gibt es viel mehr im zweiten Teil, was ich sehr cool und erfrischend finde. Man muss aber auch sagen, weil wir über das Writing geredet haben, nach wie vor ist Kingdom Come kein Cyberpunk, weil Cyberpunk ist für mich so, was das Writing angeht, wirklich genial. Kingdom Come ist bodenständiges Writing, nachvollziehbares Writing, sehr lebensnahes, menschliches Writing, wie die Leute reden, aber eben jetzt kein erzählerisches Meisterwerk. Aber es ist doch sehr unterhaltsam, sehr gut gemacht, sehr witzig vor allem. Ich finde, viele Quests sind einfach sehr, sehr lustig, was die Dialoge angeht.
Saufquest, Vater Godwin, anyone?
Es gibt eine bessere im zweiten.
Nein!
Es gibt eine, also ich lege meine Hand.
Okay, hier habt ihr es gehört, Chat. Das ist jetzt das ultimative Verkaufsargument.
Es ist eine Nebenquest. Ich würde sagen, wenn man über die Momente redet, die ganz besonderen Gameplay-Momente, wie das Kloster zum Beispiel, die findet man eher in den Nebenquests, hätte ich gesagt, als in der Hauptquest.
Ja.
Da kommt mir bei der Hauptquest jetzt nichts in den Sinn, wo ich sagen würde, das war die eine Mission, die mir immer in Erinnerung bleiben wird. Viele waren sehr, sehr cool.
Obwohl, gerade, ich fand, wenn ich die Trotsky sehe, dass diese Trotsky-Mission, weil...
Oh ja, stimmt.
Weil du auch, da finde ich halt, das ist so genial. Das macht halt Kingdom Come Deliverance an vielen Stellen gut. Die Verknüpfung von dem Narrativen und dann Gameplay-Möglichkeiten. Wir haben natürlich dieses ganz klassische Beispiel, das haben wir schon mal damals bei Deus Ex bemüht, zu sagen, ich will jetzt irgendwo ein Passwort oder irgendeine Info aus dem Computer bringen oder in den Raum reinkommen. Ich kann durch den Lüftungsschacht gehen, ich kann halt die Türcode-Nummer irgendwo rausfinden oder ich kann mir den Weg freischießen, so ganz übertrieben gesagt. Aber KCD macht das noch cooler und auch auf eine Art, ich finde ich, wie das so konsequent kein anderes Spiel macht. Weil dann, ich muss dir gerade, wie ich es sagen kann, ohne zu spoilern. Die Sache ist die, dass ich ja ganz schön viele Aktivitäten in dem Spiel machen kann. Und auch ganz schön coole. Ich kann schmieden, ich kann jagen, ich kann boxen, ich kann irgendwie Bogenschießwettbewerbe machen, ich kann Schätze suchen und so weiter. Und einiges davon ist einfach Fluff oder Möglichkeiten, Geld und Items zu besorgen. Und aber eben nicht nur, sondern ganz oft werden zumindest einzelne Aktivitäten davon in Quests verwendet. Ja. Solche, wenn ich schmieden kann, kann ich eine bestimmte Questreihe machen. Wenn ich nicht schmieden kann, kann ich diese Questreihe nicht machen. Das heißt aber nicht, dass ich die Aufgabe nicht erfüllen kann. Ich muss nur einen anderen Weg finden. Vielleicht muss ich mit dem Müller reden, vielleicht finde ich noch einen ganz anderen Weg, vielleicht mache ich übers Geld. Irgendwie so. Und das findet ganz häufig statt. Das ist so cool, weil du richtig das Gefühl hast, so wie ich meinen Heinrich spiele, wo ich Bock drauf hat, entweder weil ich ein Saufkopf bin, weil ich ein Schmied bin, weil ich das mache, das Spiel respektiert das und setzt meine Entscheidungen um in Gameplay-Möglichkeiten. Super cool. Und dann gibt es gerade in Trostgen, das wird, je nachdem wie man spielt, nach ungefähr 10, 15, 20 Stunden passieren, eine ziemlich narrativ, ziemlich krasse Geschichte einmal, aber auch Gameplay-mäßig ziemlich geil, weil da habe ich mehrere Aufgaben in der Burg. Aber wie ich die löse, hängt total von meinem Charakter ab. Weil wenn ich Alchemie kann, wenn ich stehlen kann, wenn ich gut reden kann, kann ich ganz andere Wege einschlagen in dem Fall. Und die auch narrativ sich dann anders. Die führen natürlich am Ende dann zum gleichen Ergebnis, dass ich dann diese Aufgabe löse. Aber ich habe wirklich das Gefühl, dass ich da was Eigenes gemacht habe. Und zwar mehr als nur in einem Gespräch gut oder böse zu sagen oder rechte Tür, linke Tür. Sondern so richtig, ich habe dann über 1,5 Stunden lang ganz schön andere Aufgaben und spielerische Möglichkeiten. Mhm. Das ist so in der Konsequenz wirklich ganz selten gemacht. Das ist auch nicht nur eben sich auf eine Situation bezieht, sondern so gefühlt, so ein richtiges, so ein Anstoß für eine längere Sequenz.
Das ist auch das gewisse Etwas, finde ich, wenn Spieler das machen, dieses in Kauf nehmen, dass ein großer Teil der Spielerschaft wird das nie so sehen, wie wir das jetzt machen. Wir machen es trotzdem rein. Ich finde, das macht dann immer so bei Spielen das gewisse Etwas aus, wenn dafür noch die Zeit war und dafür noch die Konsequenz auch da ist. Ich will einmal ganz kurz, weil du gerade eine Nebenquest, die besser ist als die mit Pater Godwin angesprochen, ich will die nicht gespoilert haben, ich will nur wissen, kann man sie auch so leicht verpassen wie die mit Pater Godwin? Weil es gibt, man könnte da sehr leicht ja sagen, nee, und dann verpasst man das. Und das wüsste ich gerne, wenn ich irgendwo unbedingt ja sagen muss, Fabiano, dann sag's mir.
Es ist immer noch so, wie eben diese Konsequenz, die du erwähnst, das bezieht sich auch auf die Nebenquests dahingehend, dass du sehr viele Nebenquests verpassen kannst oder besondere Momente in den Quests anders ablaufen, als es eigentlich dramatisch angedacht ist. Also ich, gerade weil ich ja einen ziemlichen Rabauken gespielt habe, habe ich viele Sachen nicht so erlebt, wie sie gedacht waren. Da gab es noch eine Geschichte mit einem Kreuzritter und solche Sachen. Ganz interessante Aufhänger eigentlich für eine Story, die ich nicht so erlebt habe, wie es eigentlich gedacht ist, weil ich manchmal Abkürzungen gegangen bin, indem ich Leute bestohlen habe. Und das geht auch bei dieser Saufquest. Man kann sie verpassen, man kann Entscheidungen fällen, die dazu führen, dass das da nicht zustande kommt. Aber ich sag nur.
Aber bei dir war dein ganzer Playthrough eigentlich eine Saufquest, so wie du das hier
erzählst. Genau, ja. Aber wenn ihr die Gelegenheit habt, euch mit Kumanen besser anzufreunden, dann tut das.
Ah ja, okay, das ist ein guter Hinweis. Du hast auch gesagt, du hast sehr viel geredet. Fabiano hat eher draufgehauen. Habt ihr da irgendwas identifizieren können, sag ich mal, dass wir vielleicht kurz als Beispiel nehmen können, wie man eine Quest unterschiedlich hätte erleben können, ohne jetzt so viel zu spoilern. Wir wollen jetzt nicht auf Story-Details eingehen, aber ich finde, auch das hat ja Teil 1 ausgemacht, auch dass die Quests halt getimed sind und wenn ich länger warte, dann ist die Person vielleicht schon da und nicht mal da.
Wobei wir auch eben festgestellt haben im Vorgespräch, dass es durchaus Nebenquests gibt, die du jetzt nicht unbedingt annehmen musst, wo du aber trotzdem das Ziel dieser Quest zufällig in der Welt finden kannst.
Genau, sowas meine ich. Das finde ich faszinierend. Gar nicht
verfolgen musst. Und was ich halt auch bemerkenswert an dem Spiel finde, ist, wie gut verwoben diese Nebenmissionen einfach in der Welt sind. Also man hat ja oft bei anderen Spielen das Gefühl, dass das irgendwie abgekoppelt ist, dass das einfach so Sidekram ist. Und hier habe ich aber das Gefühl, das ist halt alles Teil dieser Welt. Also gerade wenn du irgendwie mit Leuten sprichst, die dir dann vielleicht zufällig noch einen Hinweis irgendwie entweder auf die nächste Hauptquest oder Nebenmissionen dann geben können. Und das würde ich generell sagen, dass mir, und ich hatte auch das Gefühl generell bei der GamePro, die Nebenmissionen tatsächlich so eher das Highlight waren als die Hauptgeschichte. Weil die Hauptgeschichte nimmt sich auch, es gibt durchaus sehr, sehr starke Highlights in der Hauptgeschichte, aber immer auch mal wieder Phasen, wo die Luft dann merklich rausgenommen wird. Ich meine, das liegt generell natürlich auch an der Struktur des Spiels. Als Open-World-Spiel, da musst du ja zwangsläufig immer mal wieder so ein bisschen vom Gaspedal runter.
Ja, ist auch gut dann, weil das halt dadurch auch Sinn macht, vielleicht, ne, dass du jetzt Nebenaufgaben erstmal machst, versus halt andere Open-World-Spiele, wo du halt sagst, warum sollte mein Charakter jetzt erstmal 20 Stunden Gwent spielen?
Also das ist halt so ein typisches Problem, in Anführungszeichen,
ja, genau,
was das Spiel da diesbezüglich hat. Aber gerade bei Nebenmissionen ist es mir ganz oft passiert, wo ich mir dachte, oh, das ist jetzt aber hier Schema F. Und dann eskaliert aber so eine Nebenmission ganz gerne mal. Und wo ich dann das Gefühl habe, okay, wenn ich die jetzt weiterverfolge, jetzt bin ich gehuckt, jetzt will ich wissen, was da passiert. Mhm. Und das hatte ich mehr als bei vielen anderen Spielen. Also das fand ich tatsächlich, die Nebenmissionsqualität, so wirklich all in all, war wirklich bemerkenswert.
Und das ist das, was ich am Anfang meinte, mit Liebe, Respekt und Vertrauen. Da komme ich nämlich jetzt wieder zurück. Und das ist ohne Witz, das habe ich. Und das ist mir sowas, was mir in den letzten Jahren erst so bewusst geworden ist, warum das so wichtig ist. Vielleicht würde ich dann auch Kompetenz dazu nehmen, weil wenn du nichts kannst, dann kannst du noch so viel guten Willen haben, dann bringt es nichts. Ja. Aber das ist die drei Sachen, die mir bei den Spielen, die in den letzten Jahren eben darüber hinausgehen, über gute, sehr gute oder hervorragende Spiele, diese paar Spiele, die einem so im Gedächtnis bleiben, dass sie Jahre und Jahrzehnte später noch einfach dir so präsent sind und für dich eben diese Beispiele sind für Meisterwerke, die haben das alle. Mit Liebe meine ich, dass du an jeder Ecke merkst, die Liebe der Entwickler für ihr Spiel und für ihr Projekt. Und das ist wirklich was, was ich fand, vielleicht sonst bei einem Baldur's Gate 3 sehe, bei Larian oder bei einem From Software für ihre Spiele. Die wollen dieses Spiel machen, die wollen genau dieses Spiel machen. Wenn du damals, das ist heute noch besonders, das war damals noch besonderer, ich mache jetzt hier so ein Rollenspiel, aber ohne Fantasy, ohne Weltenrettung, ohne Monster, ohne Magie. Und dann sagt dir der Publisher, was ist denn eine scheiß Idee? Ja, aber, und übrigens, das spielt in Böhmen und so was, wenn ich ans Mittelalter denke, vielleicht gerade noch König Arthur in England, das kennen vielleicht noch drei Leute, aber noch nicht in Böhmen, was ist für eine dumme Idee? Aber die sagen, nee, wir wollen diese Geschichte erzählen. Und du merkst, da steckt Herzblut drin, da steckt Leidenschaft drin in jeder Ecke. Und das merkst du, finde ich, auch vor dem Monitor. Und das ist das. Das zweite ist Respekt. Und mit Respekt meine ich, dass sie dich als Spieler respektieren. Sie respektieren deine Intelligenz und sie respektieren deine Zeit. Und das ist auch, du hast nie das Gefühl, dass hier irgendwas so ein bisschen einfacher gemacht wurde, damit irgendwie das in ein Spiel passt, sondern sie haben eine Vision, sie haben das Gefühl, das und das ist dafür wichtig und das bringen sie unter. Sie muss es natürlich, irgendwie müssen das gut machen und sie müssen das gut erzählen und das schaffen sie auch. Aber diesen Mut dazu zu haben und den Respekt vor dem Spieler, Intelligenz meine ich damit, dass die dir das zutrauen, dass sie sagen, Spieler sind keine Idioten, dem muss ich nicht alles vorkauen. Wenn ich denen das gut erkläre und wenn ich denen ein gutes Spiel hingebe, dann sind sie bereit, sich darauf einzulassen. Und dann kann ich die auch fordern. Und das ist, und auch der Respekt vor meiner Zeit ist genau das, was auch Tobi gerade gesagt hat, dass ich zu keinem Zeitpunkt des Spiels das Gefühl hatte, ich verschwende hier meine Zeit. Selbst in guten Spielen habe ich ja manchmal so, wo ich denke, so, das ist doch jetzt einfach nur, um mich hier ein bisschen wieder dahin zu halten. Das geht eigentlich weiter. Ich möchte was anderes machen. Ich muss jetzt 5 Stunden das machen oder die 3 Quests oder das aufleveln. Will ich eigentlich gar nicht. Jede einzelne Quest, mir fällt keine einzige ein, hat sich gelohnt. Hat sich hinterher das Gefühl gehabt, das war cool. Da hat sich jemand Gedanken gemacht, er wollte was Gutes erzählen und deswegen war das gut. Und er hat mich respektiert und hat nie ein einziges Mal auch nur gedacht, ja, ich habe jetzt echt 10 gute Quests gemacht, jetzt mache ich mal 2 mittlere Quests, das reicht schon. Insgesamt ist immer noch ein tolles Paket. Niemals. Und das Dritte, was daraus entsteht, ist das Vertrauen. Das Vertrauen, was ich als Spieler habe. Weil ich muss dem Spieler Vertrauen entgegenbringen. Erstmal, wenn ich es kaufe, weil ich dafür Geld ausgebe, aber auch noch viel mehr, weil ich ja Zeit investiere. Weil ich mich da hinsetze und wie Tobi gerade gesagt hat, manchmal denkt man so, die Quest fängt jetzt irgendwie so ein bisschen normal an, wird das was? Aber man lernt ganz schnell, dem Spiel zu vertrauen, dass immer, wenn ich irgendwas mache, das wird cool. Mhm. Und deswegen, und das ist ja auch das, was dann zum Beispiel ein From-Software-Spiel uns beigebracht hat, dass ich auch, das ist jetzt eine harte Situation oder klingt vielleicht erstmal langweilig oder ich muss mich hier erstmal durchbeißen, aber wenn ich das mache, hat es sich gelohnt. Ich werde nie enttäuscht. Und das ist halt bei mittleren oder bei schlechteren Spielen dann auch so das Sache, ich mache irgendwas, ich vertraue dem Spiel, ich denke, okay, du hast bestimmt einen Grund, warum ich die Quest machen soll. Dann mache ich die Quest und denke dir, was soll denn das? Das war jetzt langweilig. Und das mache ich 3 Mal, dann habe ich keinen Bock mehr auf das Spiel. Und das passiert kein einziges Mal in KCD. Du wirst jedes Mal belohnt, du hast jedes Mal ein geiles Gefühl und jede Minute in dem Spiel lohnt sich. Und das ist das, was das ausmacht. Und am Ende da sitzt einfach nonstop denkst, wie geil ist das denn, was ich hier gerade mache?
Ja. Jede einzelne Quest hat sich gelohnt, ist, finde ich, ein ziemlich geiles Zitat eigentlich.
Das ist wirklich so. Fast denselben Satz habe ich auch gesagt während des Tests, dass jede Quest einfach, ich habe keine Quest gemacht, wo ich dann dachte, das war jetzt Zeitverschwendung. Und das nicht mal, weil ich am Ende einen Sack voll Gold bekomme oder eine richtig tolle Waffe. Nee, die lohnen sich, weil sie einfach erzählerisch toll waren, weil sie mir das Gefühl gegeben haben, gerade wirklich ein Abenteuer zu erleben und das eben auf meine Art und Weise und dass sich das Ganze organisch ergibt. Man muss ja auch sagen, was du gerade gesagt hast, dazu gehört ja auch, um das den Leuten auch mal nahe zu bringen, Kingdom Come, gerade der zweite Teil, biedert sich nicht an, in dem Sinne, wenn ihr Schwierigkeiten damit hattet, in den ersten Teil zu spielen und es gibt die Leute. Also wer halt gesagt hat, dieses Kampfsystem, nee, das will und kann ich mir einfach nicht antun. Die Welt ist mir zu langsam.
Kommen wir gleich drauf.
Bei Red Dead zum Beispiel auch, gibt's ja auch viele Leute, denen das zu träge ist zum Beispiel. Und Kingdom Come ist auch ein träges Spiel, wenn man so möchte. Und wenn ihr damit nicht warm werdet, dann ist es nicht für euch.
Ja.
Und das ist sich das Entwicklungsteam bewusst. Sie wissen, wir machen hier ein ganz bestimmtes Spiel für die Leute, die das Spiel spielen wollen.
Ja.
Und nicht, wir versuchen jetzt noch irgendwelche Hebel umzulegen, damit die zwei Personen, die kein Interesse daran haben, auch noch auf den Zug aufspringen.
Das habe ich mal in einem Video tatsächlich analysiert. Da habe ich den Anfang von Assassin's Creed Odyssey und Red Dead Redemption 2 verglichen. Weil bei Odyssey ist es halt fast so, dieses Anbiedern, was, wie du es genannt hast. So, das Spiel gibt dir eigentlich direkt am Anfang so ein Vertical Slice von allem, was du in dem Spiel machen kannst. Und hier, du bist der Boss, ich habe das alles zu bieten, hab Spaß mit mir. Und Red Dead 2 oder auch Kingdom Come sagen halt so, ja, also wenn du kannst hier viel Spaß haben, aber du spielst nach meinen Regeln, Bro. Und das finde ich irgendwie, das im Endeffekt lohnt sich das dann bei diesen Spielen, wenn man das auf sich nimmt. Tobi, du hast ja auch gesagt, dass du gerade auch bei Kingdom Come 1 halt viele Stolpersteine am Anfang hattest.
Bei 2 auch.
Bei 2 auch. Aber du sagst, am Ende lohnt es sich.
Ja.
Ich würde gerne ein bisschen auf das konkrete Gameplay und auch die Veränderungen, die da drin sind, jetzt im zweiten Teil im Vergleich zum ersten eingehen. So, was sind die wichtigsten Änderungen? Bei dir war ja das Kampfsystem auch ein
Kampfsystem, ein Punkt, ne? Und ich muss wirklich nochmal an Martin anknüpfen, weil das stimmt einfach. Das kann ich zu 100% unterschreiben, dieses Respektieren.
Ja.
Da merkt man bei Spielen wie Kingdom Come, wie sehr andere Spiele mittlerweile pampern oder es einem recht machen wollen.
Ja.
Das macht Kingdom Come halt eben eine Zeit lang nicht. Man muss erstmal eine gewisse Maschinerie ins Laufen kriegen, um dann wirklich das Gefühl zu haben, okay, jetzt bin ich angekommen. So, aber das finde ich halt auch wichtig, weil das Spiel dich dadurch halt eben respektiert. Das Spiel traut es dir zu. Und da muss ich sagen, für mich persönlich war es dann tatsächlich auch nachher umso befriedigender, als es dann soweit war. Also gerade als ich dann das Gefühl hatte, okay, jetzt habe ich irgendwie auch die Mechaniken dahinter verstanden. Ich weiß halt, dass mir jeder hergelaufene Bandit auf die Rübe hauen kann und ich bin sofort weg. Oder ich muss halt in einem Bett pennen, um meine Energie wieder aufzuladen, was ja auch jetzt nicht unbedingt in jedem Rollenspiel so ist.
Ja.
Wenn man das halt erstmal verinnerlicht hat und dann halt eben so ein bisschen diese Schwelle übersprungen hat, dann fängt das Spiel halt richtig an Spaß zu machen. Und da würde ich jetzt auch nicht sagen, das dauert so und so lange. Ich glaube, das ist sehr individuell. Aber das passt halt einfach zu dem, was Martin gesagt hat. Dieses wirklich, dass das Spiel dir das zutraut und dich respektiert und dass du gerade bei Kingdom Come 2 jetzt eben merkst, dass es halt heutzutage oft einfach anders ist.
Ja. Dieses viel kritisierte Kampfsystem, oder was ist kritisiert, aber etwas, wo Leute halt erstmal reinkommen mussten und was beim ersten Teil halt viel ein Thema war, das haben sie ja jetzt aber verändert. Könnt ihr da ein bisschen konkreter werden, wie konkret das jetzt anders ist und ob man da jetzt besser reinkommt als im ersten Teil?
Ich möchte ganz kurz, das ist das Schöne, diese Runde, wie wir alle so begeistert sind und sagen, ja, was der Tobi sagt, was Fabian sagt, ist auch richtig. Aber ich fand dieses Wort von Fabiano super und das stimmt, dieses mit dem Anbiedern. Weil das macht nämlich KCD nicht und auch, was du mit dem Anfang gesagt hast, solche von Assassin's Creed, du hast das gerade gesagt, weil das Assassin's Creed will dir halt am Anfang sagen, so, hey, ich bin wirklich gut, glaub mir das. Und weißt du warum? Hier, 1, 2, 3, 4, 5, das kann ich alles total gut. Und ein KCD hat gar nicht das Gefühl, dass es dir beweisen muss, sondern es sagt so, ich bin gut, glaub mir mal. Jetzt legen wir mal los. Und du musst dem Spiel halt glauben, aber du wirst halt dafür belohnt. Und das Kampfsystem ist eigentlich ein ganz gutes Beispiel dafür, weil ich will jetzt nicht auch immer sozusagen sagen, ja, die Spieler sind alle blöd und die Spiele sind gut und dann muss man sich mal drauf einlassen, weil ein Spiel hat auch eine gewisse Verantwortung. Und das ist durchaus einer der Punkte, so sehr ich KCD 1 liebe, und das war für mich schon eins der besten Rollenspiele aller Zeiten, das war eine der Schwächen. Und zwar nicht, weil ich jetzt per se sogar zustimmen würde, dass das Kampfsystem schlecht ist oder auch zu komplex, zu schwer. ich glaube, dass viele mit der falschen Mentalität rangegangen sind. Und die Mentalität, aber das ist gar nicht, in diesem Fall gar nicht sozusagen der Fehler des Spielers, sondern da hat sich das Spiel nicht gut erklärt. Weil
ist ja das Beispiel mit dem Konter, den man halt nochmal lernen muss
und der eigentlich
elementar ist.
Es geht gar nicht nur ums Gameplay-mäßig erklären, sondern wirklich um die Mentalität, weil wir sind so sozialisiert worden mit Spielen inzwischen, dass ein Spiel ja so gestreamlined ist. So am Anfang habe ich halt einen Dolch und dann kann ich Ratten mit abstechen und dann finde ich ein Schwert und damit kann ich die Orks killen und damit finde ich die Axt und damit kann ich den Boss killen. Und das hat ja so eine Progression, natürlich hat die ihre Höhen und Tiefen, das ist ja so ein bisschen gewollt, dass manchmal so ein Powergefühl hast und wieder so ein Schwächegefühl. Aber das Spiel ist ja so drauf ausgelegt, dass wenn ich das so der Reihe nach spiele, wie mir das halt vorgesetzt wird, dann kann ich die Herausforderungen, die sich mir entgegenstellen, einfach lösen. Und KCD stellt sich da hin und sagt so, du bist jetzt hier, viel Spaß. Und wenn ich aber jetzt in den Wald gehe und auf drei Banditen treffe, werde ich halt gnadenlos verhauen. Aber ich habe das nicht gelernt in jahrzehntelang von Spielen wieder, sondern ich habe gelernt, wenn ich auf jemanden treffe und ich das richtig spiele, dann kann ich die Situation lösen. Aber das Spiel sagt ja an dieser Stelle nicht, du spielst jetzt gerade nicht gut genug, sondern sagt dir, du hast hier überhaupt nichts zu suchen in dem Wald. Ja? Du gehst jetzt mal schön wieder zurück ins Dorf und machst jetzt mal was ganz anderes. Und aber weil du da hingehen kannst, denkst du, ich darf das machen. Und auch genau das Gleiche ist mit dem Kämpfen so ein bisschen. Du denkst, ich treffe auf jemand anders, der sieht ungefähr so aus wie ich. Ich muss den jetzt ja besiegen können. Du hast aber irgendwie nicht die Lektion bei Bernhard gemacht. Aber das Spiel hat dich auch nicht so richtig da reingedrängt, sondern so ein bisschen gesagt, ja, mach das mal, aber auch nicht so richtig gesagt, wie oft und so. Und dann denkst du einfach, du denkst nicht eben, ich soll hier nicht sein, sondern du denkst, ich verstehe das Kampfsystem nicht, das Kampfsystem ist scheiße. Und das macht der zweite Teil sehr viel besser, weil er dich halt sehr viel von den Figuren und von der Narration an bestimmte Punkte lenkt und sagt so, hey, lass uns doch mal trainieren, guck, ich zeig dir jetzt mal diesen Trick und jetzt machen wir das und das. Und dann machst du das und dann, wenn du irgendwo ankommst und dann irgendwo stirbst, dann hast du viel eher das Gefühl, okay, ich muss entweder mehr trainieren oder ich gehe erstmal einen anderen Weg.
Und aber dieser andere Weg ist das Entscheidende, weil das ist, finde ich, ja das, was du auch sagst. So, ey, vielleicht soll ich auch einfach nicht gegen 5 Leute jetzt gleichzeitig hier kämpfen. Vielleicht ist die Option ja auch, dass ich mich hier jetzt erstmal zurückziehe und denen dann nachts einen Fliegenpilz in ihre Suppe reinmache und das so löse, weißt du? Ich finde, dass genau diese Sozialisierung, der Punkt, den du gebracht hast, ist so entscheidend, weil wir halt gewöhnt sind, wenn da eine Gegnergruppe ist, dann gibt es eine Möglichkeit für mich, die umzubringen und dann ist es gewollt, dass ich die kill.
Ja.
Und wenn nicht, dann bin ich nicht gut genug in dem Spiel. Und bei Kingdom Come ist halt mehr so, ja gut, aber vielleicht gibt es ja auch einen ganz anderen Weg.
Aber das Spiel muss dir jetzt erst beibringen. Und das erste hat nicht so gut gemacht an dieser Stelle. Das zweite macht das deutlich besser.
Ja.
Und zudem ist das Kampfsystem auch an sich rein gameplaymäßig ein bisschen zugänglicher geworden. Nicht viel, sondern ein bisschen. Erstmal erklärt es sich besser. Und es erklärt auch die Unterschiede bei den Möglichkeiten besser. Wir haben ja die verschiedenen Waffentypen, ein Schwert, Streitkolben, schwere Waffen, Stangenwaffen jetzt auch neu dabei und so. Und die spielen sich ein bisschen unterschiedlicher als im ersten Teil. Auch schon alleine, wenn du diese typische Angriffsrose ansiehst, ne, mit diesen verschiedenen Angriffsrichtungen und den Zustrichen in der Mitte, die wurde ein bisschen vereinfacht. Da gibt es weniger Möglichkeiten. Gleichzeitig gibt es aber ein bisschen coolere Kombos. Eine wichtige Sache im ersten Teil waren diese Meisterschläge, die wurden auf einen Waffentypus beschränkt, auf die Schwerter jetzt. Und gleichzeitig sind die ein bisschen schwieriger als im ersten Teil. Im ersten Teil musst du nur das richtige Timing haben. Jetzt musst du auch die Waffe richtig ausrichten in Relation zum Gegner und seinen Angriff. Was richtig cool ist, das ist total befriedigend und macht super viel Spaß.
Aber das war auch viel weniger Richtungen zumindest.
Genau.
Du hast aber das war wirklich so einfach sonst, die Konter. Du konntest ja die ganze Zeit nur Konter spammen und jeden Kampf
dann, also Einzelkampf gewinnen. Und es erklärt es einfach ein bisschen besser. Du kannst auch, wenn ich jetzt sage, wenn du jetzt nicht so gut im Kämpfen bist, dann kannst du wirklich auch relativ schnell verstehen, dann nehme ich halt nicht das Schwert, was so ein bisschen vielleicht die fanciest Waffe ist, sondern nehme ich halt den Speer und stehe da hinten und mache immer schön auf Reichweite den hier und komme damit gut durchs Spiel. Und weil ich einfach Bock drauf habe. Und du kannst praktisch so ein bisschen selber den Schwierigkeitsgrad basteln. Dann ziehe ich eine andere Art von Rüstung an, nehme eine andere Art von Waffe und lerne was anderes. Und also es wurde nicht wirklich im Großen vereinfacht, es wurde zugänglicher gemacht und erklärt sich besser. Und dadurch, glaube ich, finden auch Leute, die durchaus am ersten abgeprallt sind und mit dem Kampfsystem Probleme hatten, jetzt besser ins Spiel. Und gleichzeitig ist aber trotzdem für Leute, die das im ersten Teil schon mochten und die das da genossen haben, die haben jetzt nicht das Gefühl, jetzt habe ich so voll das runtergedummte System.
Was man aber auch sagen muss, wenn man sich auf die ganzen Möglichkeiten, die man hat, einlässt und da wirklich versucht, sie zu verstehen und durchzusteigen und dann auch guckt, wie man sie kombinieren kann mit anderen Sachen, die man so hat, war zumindest meine Erfahrung, wird es hinten raus schon ein bisschen zu leicht fast. Also das Spiel macht nochmal einen Schwierigkeitssprung, wenn du die Welt wechselst. Also wenn du von der ersten Open World in die zweite gehst mit Kuttenberg, werden sowohl Skillchecks als auch Kämpfe etwas schwieriger. Aber ich habe halt am Ende vor allem in den großen Story-Duellen, die dann irgendwie anstehen, ja, jeden Gegner mit einem Schlag platt gemacht, weil ich einmal eine sehr mächtige Waffe habe. Da habe ich ein Hühnchen zu rupfen mit Kingdom Come, das ich jetzt hier nicht machen kann, weil es ein Spoiler wäre. Aber es
wird dann privat gerupft.
Ja, es wird dann später gerupft irgendwo auf GameStar.de. So. Aber es wird meiner Erfahrung nach zumindest hinten raus schon deutlich leichter. Also ja. ich hatte halt irgendwann den Dreh raus, wenn ich halt da meinen Heinrichs Trank des Verderbens auf meinen Bolzen schmiere, habe ich halt jeden Gegner gewonshottet. Also ich war ein betrunkener Giftfischer, was soll ich machen? Ich stand halt den ganzen Tag an dieser Alchemiestation und habe 10 Tränke des Verderbens geschmiedet.
Nee, mit dem Tränke des Verderbens hatte ich, glaube ich, darüber bin ich nicht gestolpert gerade, egal.
Was du so auf den Heinrich schmierst.
Aber Schwierigkeitsgrade gibt's nicht, ne? Wie im ersten
Teil. Nee, es gibt keine Schwierigkeitsgrade. Man baut ihn sich eben selber, wie du sagst, dadurch, dass man so viele Möglichkeiten hat.
Der Hard Mode kommt noch als jetzt kostenloses Feature.
Ja, so ein Hard
Mode-Modus,
ja. Stimmt.
Ah, okay. Genau.
Aber sonst gibt es keinen Schwierigkeitsgrad.
Ja. Das Spiel macht es halt auch wirklich clever, gerade bei so Massenschlachten, wo man, zumindest ich hatte das Gefühl, das Spiel ist halt nicht dafür ausgelegt, dass du halt gegen 8 bis 10 Gegner kämpfst.
Ja.
Du hast halt immer dann irgendwie Verbündete
an deiner Seite. Das Leben auch nicht übrigens, generell.
Ja, Tobi. Generell auch. Also man merkt dann schon, gerade in Duellen hat das Spiel dann halt seine Stärken, aber ich bin noch an dem Punkt, wo ich nicht gerne kämpfe in dem Spiel. Also ich habe auch das Gefühl, nicht
so richtige Kontrolle
zu haben.
Ja. Aber ist ja auch okay.
Ja, aber ich meine, es ist ja dann auch wirklich, wenn du dich wirklich mit dem System auch so ein bisschen auseinandersetzt, also ich kann auch nur empfehlen, gerade im ersten Gebiet dann diese Kampftrainings zu machen. Die bringen halt wirklich eine ganze Menge. Und wie ich schon sagte, also gerade bei den Massen oder bei den größeren Kämpfen hast du oft Verbündete an deiner Seite. Das ist ja auch die Szene, die Martin beschrieben hat, die bei mir auch so ein bisschen gehakt hat, wo man dann das Gefühl hat, manchmal ist es halt wirklich zufällig, ob jetzt alle deine Verbündeten gekillt werden oder nicht. Dann hast du halt ein Problem. Oder sie schaffen es irgendwie, die Gegner so lange zu beschäftigen, dass man selber noch da quasi von der Seite rangehen kann und dann den tödlichen Schlag zu setzen. Und so habe ich das quasi, so habe ich mich so ein bisschen durchlaviert durch diese Massenszenen, wo ich immer quasi meine Verbündeten erst vorgehen habe lassen und mich dann so ein bisschen beteiligt habe. Also für mich persönlich sind die Kämpfe zumindest zu dem Zeitpunkt, wo ich jetzt gerade bin, jetzt noch nicht so unbedingt die Stärke des Spiels, aber man merkt auch da so eine sehr befriedigende Progression. Also wenn man das System so ein bisschen, wenn man dahinter steigt, wenn man sich ein bisschen mehr damit beschäftigt, dann hat man tatsächlich auch Fortschritte, die man wirklich auch einfach merkt. Und das gilt zum Beispiel auch für das ganze Perks-System. Ich weiß nicht, ob wir da jetzt vielleicht irgendwie ein bisschen rüberschwenken wollen. Ich habe selten in einem Spiel so lange in diesem Menü zugebracht, wenn ich irgendwie einen neuen Fertigkeitenpunkt hatte, um zu überlegen, wo ich den jetzt verteile.
Ach, krass.
Weil das ist wirklich spannend. Weil alles irgendwie cool ist und ich mir denke, wow, das würde ich jetzt gerne
ausprobieren. Das finde ich auch spannend. Weil das beim ersten Teil nicht unbedingt bei mir so war. Ich fand, da war vieles auch so eher so Füllmaterial. Ist das,
Das Gefühl hatte ich tatsächlich nicht.
Und okay.
Also in der Qualität hatte ich das eigentlich selten, dass ich da so lange saß. Und auch da, also das Fortschrittsgefühl generell für den Heinrich, den man sich selber baut, ist da sehr, sehr stark und sehr befriedigend. So habe ich das zumindest wahrgenommen.
Aber da unterscheiden wir uns ein bisschen in der Wahrnehmung tatsächlich. Ich stimme dir 100% zu. Die Perks sind insgesamt viel, viel befriedigender und nicht so situativ. Es gab ja irgendwie im ersten Teil Perks, die waren so, wenn es regnet nachts um 12 Uhr, sehen Leute dich ein bisschen weniger.
Okay. Jetzt ist meine Zeit gekommen.
Und solche Sachen habe ich halt nicht mehr. Was mein Problem war, ist, dadurch, dass halt dieses, was du tust, wird besser die ganze Zeit über, hat bei mir ausgelöst, dass gerade wenn ich viel gequestet habe, ich am laufenden Band in allem besser wurde, weil halt sehr viele verschiedene Aktivitäten Sachen besser machen. Also zum Beispiel das Würfelspiel macht auch deine Agilität besser. Solche Dinge halt, kleine Details, die dafür sorgen, dass du ständig besser wirst. Und bei mir war es dann irgendwann so, dass ich das Gefühl hatte, ich habe so viele Skill- und Perk-Punkte, dass ich nie so viel überlegen musste, was ich freischalte, weil am Ende habe ich eh genug Punkte gehabt, um überall einen Punkt reinzustecken. Ich weiß nicht, ob da dann irgendwie die Spielweisen anders waren. Ja. Aber bei mir war es halt echt so, dass ich dachte, mir verwässert sich gerade ein bisschen zu sehr, was für ein Charakter mein Heinrich sein soll. Mhm. Weil ich wollte halt jemand sein, der schleichen kann, Tränke brauen und schon auch geschossen hat. Und ich habe ja ich habe gar nicht versucht, so viel zu kämpfen. Meistens habe ich ja versucht, Leute aus dem Hinterhalt abzustechen. Ja. Das war eher so meine Strategie. Aber wenn es mal dazu kam, habe ich schon gekämpft. Und trotzdem hatte ich am Ende das Gefühl, dass ich dann auch aus irgendeinem Grund extrem gut reden konnte. Ich war super gut in Wissenschaft. Mhm. Und dann war ich halt am Ende echt so eine eierlegende Wollmilchsau, der Klassiker.
Und du hast auch echt viele Nebenquests gemacht, hast du erzählt.
Ja, ich habe viele
Nebenquests gemacht. Das ist, glaube ich, dann auch, das ist so ein bisschen das Spiel, erlaubt dir halt eigentlich, wenn du die Zeit investierst, in allen Sachen gut zu werden. Mhm. Und es könnte, da stimme ich vielleicht Fabian durchaus zu, gerne auch etwas restriktiver sein in der Hinsicht. Entweder indem es sich langsamer in der Progression vorgehen lässt oder indem es vielleicht irgendwie Sachen dann ausschließt. Ich weiß nicht, was der gute Weg ist. So richtig gestört hat es mich nicht, aber es ist wirklich so, wenn man das Spiel so sehr liebt wie ich und wie vielleicht ihr auch halt und man so viel macht, dann wird man in sehr vielen Sachen sehr gut. Das ist wirklich so. Das ist
mein Problem im Leben eigentlich.
Ja, wir kennen das eigentlich. Ja, aber das ist halt schon, das bietet halt diese Freiheiten und schließt praktisch nichts aus. Es ist nicht so wie so ein klassischer Skilltree, dass ich jetzt nach rechts oder nach links gehe, sondern ich mache das ein bisschen und dann wirst du überall ein bisschen besser. Ja. Du hast schon noch deine Spitzen, zum Beispiel war ich bis zum Ende halt im Steichen nicht besonders gut, weil ich das halt so gut wie nie gemacht habe, außer wenn es mir wirklich abverlangt wurde. Also das habe ich dann nicht gut hingekriegt, aber in sonst allen Sachen eigentlich.
Aber Hundeflüsterer also, zum Beispiel ist so ein Talent. Ich habe meinen Hund schon gefüttert. Ich bin ja kein
Hundemensch. Ach, das ist ja nett von dir.
Aber ich hatte nicht das Gefühl, dass ich mich stärker damit darauf konzentriert habe, mit Köter besser zu werden. Und trotzdem war das am Ende mein stärkster Skill.
Auch der Level, einfach nebenbei.
Ja, ja. Okay, ja, krass, weil den fand ich im ersten Teil gar nicht so easy zu leveln. Das Spiel allgemein ist ja, also wenn man sich das erstmal so anschaut, es wirkt ja an vielen Stellen einfach den ersten Teil großflächig verbessert, weitergedacht. Ich würde jetzt gern von jedem von euch noch eine Gameplay-Verbesserung hören, wo ihr sagt, da ist es wirklich nochmal signifikant besser geworden, anders geworden. Kriegen wir da noch ein paar Sachen zusammen, wo wir wirklich sagen, das ist neu drin?
Also neu ist es nicht. Insgesamt muss man auch ganz ehrlich sagen, ist das Spiel eine Evolution.
Ja.
Es ist keine
Revolution. Das ist das, was ich meine, genau.
Genau, ist es auch wirklich so. Das ist halt, aber auf so einem super hohen Niveau, dass das halt, es ist keine Kritik in dem Sinne, aber muss man sich halt dessen bewusst sein.
Ja.
Und gerade das ist vielleicht eine Art von Kritik, aber mich hat das, so sehr ich das Spiel auch liebe, aber es ist für mich so ein bisschen wie in Mass Effect 1 und 2. Zum Beispiel ist Mass Effect 2 eigentlich so für mich das bessere Spiel als Mass Effect 1. Und KCD 2 ist ohne Frage das bessere Spiel als KCD 1. Aber dieses ganz Neue, dieses komplett Überraschende, was wie in Mass Effect 1 hatte und wie es in KCD 1 hatte, erlebt man jetzt nicht nochmal. Muss man ganz ehrlich sagen, dass sich das so komplett umhaut. Das ist super geil, das zu spielen. Aber ich denke immer mit so einem ganz nostalgischen Gefühl an Mass Effect 1 zurück. Und das ist bei KCD 1 und 2 genauso. Und so hat sich es auch weiterentwickelt. Und der Punkt, der mich mit am meisten beeindruckt hat bei KCD 2, den gab es im ersten Teil auch schon. Das waren für mich die Zufallsbegegnungen, die man haben kann in dem Spiel. Einfach nur, wenn du gerade irgendwie von einem Dorf zum anderen läufst, selbst wenn du die Schnellreise benutzt, wenn ich mich irgendwo eine Schenke zu jemand an den Tisch setze, der alleine sitzt, wenn ich im Badehaus mit irgendwie jemand spreche und so weiter. Die gab es im ersten Teil auch schon, aber die wurden so massiv ausgebaut, sowohl von der Anzahl als auch von der Tiefe, die da stattfinden kann. Ich habe lange Questreihen gehabt, die Stunden gingen, mit einer zufälligen Begegnung, die man komplett übersehen kann. Mhm. Nur weil ich jemanden am Straßenrand angesprochen habe. Mhm. Und so coole Sachen, also wie du auch gesagt hast, der heimliche Star sind so ein bisschen die Nebenquests. Ist halt auch gerade nicht nur die Nebenquests, sondern eigentlich noch eine Stufe drunter. Nebenquests sind für mich so Sachen, die man halt schon auch von wichtigen Charakteren oder an so Knotenpunkten und Hubs bekommt. Mhm. Aber die Zufallsbegegnungen sind auch eine Art von Nebenquest, aber die kann man halt komplett übersehen. Aber die waren teilweise so geil, so witzige, so lustige, interessante Geschichten und Charaktere. Manche Charaktere, die man auch 3-4 Mal getroffen hat, wo sich so eine Geschichte dann weitererzählt hat über einen Zeitraum von 30-40 Stunden, die ich am Anfang nach 7 Stunden getroffen habe, nach 15 Stunden nochmal, nach 25 und nach 35. Und das ist so gut geworden und das macht die Welt so lebendig, weil entweder man merkt auch manchmal stolper ich in eine Geschichte so in die Mitte rein, manchmal schneide ich die mittendrin ab, weil ich halt jemanden umbringe oder mich anders entscheide und manchmal verfolge ich die bis zum Ende. Aber wenn ich das gemacht habe, waren die hammergeil. Also wirklich, die sind auf einem Niveau wie woanders Hauptquests, diese Nebengeschichten.
Ja.
Und das ist auch das, was du vorhin kurz angesprochen hast. Und das ist das Besondere. Und auch da, ich ziehe mal die gleichen Vergleiche zu einfach den letzten Meilenstein, wie sowas wie From Software spielen, Elden Ring oder in Baldur's Gate 3. Das ist dieses Mut zur Lücke und das Mut, dir das Spiel zu überlassen. wenn ich will jetzt gar keinen Namen nennen, weil es ein bisschen gemein wäre, aber es gibt andere große Spiele und da hast du wirklich das Gefühl, die Entwickler denken, ich habe hier eine tolle Geschichte geschrieben, ich habe gute Quests gemacht, ich habe was Witziges gemacht und dann muss das jetzt auch jeder Spieler sehen, weil ich habe mir so viel Mühe gegeben. Und dann wird dir halt alles vorgedrängt. Und hier, und bei dieser Art von Spiel ist es so, die ganze Welt ist cool, vor allem mit diesen coolen Sachen, aber wenn du halt da durchgehst, erlebst du vielleicht ein Drittel nur, wenn du halt nicht aufpasst und das nicht verfolgst. Und das spielt keine Angst davor. Aber dadurch, dass das halt optional ist und wirklich optional ist, hat das eine andere Qualität. Am Ende des Spiels habe ich das Gefühl, was ich hier erlebt habe, was ich hier gemacht habe, ist meine Geschichte. Das alles ist so passiert, weil ich das entschieden habe, weil ich diesen Weg gegangen bin, weil ich mich genauso entschieden habe und so aufmerksam war.
Es erweckt
war.
In deinem Kopf halt das Gefühl, da schlummert noch was.
Da ist immer das noch ist mehr
halt,
da drin.
Das ist genau. Halt so das Ding, weißt du? Du weißt halt so, das Gefühl auch selber zu wissen, ich habe wahrscheinlich nicht alles gesehen, was da drin steckt, trägt nochmal auf eine ganz andere Art und Weise irgendwie zu der Faszination bei. Hast du noch irgendeinen Punkt, wo du sagen würdest, den würdest du auch nochmal besonders hervorheben vom Gameplay?
Ich fand es tatsächlich ganz angenehm. Also ich habe ja den ersten jetzt nicht so intensiv gespielt, aber die Schusswaffen sind ja neu im Spiel, habe ich mir sagen lassen. Also gerade so diese sehr frühen Schusswaffen.
Ach, so eine okay. Du meinst jetzt Schwarzpulver-Schusswaffen.
Genau.
Ah, okay, interessant. Es hat auch im Chat jemand gefragt, wie die Steuerung allgemein vom Fernkampf ist, weil das Bogenschießen im Teil 1 war ja...
Besser als im ersten.
Besser? Okay, ja. Interessant.
Das lässt sich ja auch verbessern. Also da hat mir so ein bisschen auch der Impact gefehlt tatsächlich.
War klar, dass du alter Shooter-Spieler jetzt hier auf die Schusswaffen kommst.
Das lässt sich nicht
in einem Mittelalter-Spiel.
Aber auch da, am Anfang checkt man das halt wirklich überhaupt gar nicht, weil du hast ja auch kein Fadenkreuz oder so. Ja, du musst halt auch einfach sehr lange die Waffe erstmal stopfen und so weiter. Das dauert halt ewig lang. Aber das macht halt auch einen Teil dieser Faszination aus. Und die Waffe hat mir tatsächlich in vielen Situationen halt den Hintern gerettet, weil ich wirklich ein, zwei Leute schwer gepanzert, ich tatsächlich noch relativ Hämpfling, zwei Leute damit ausschalten konnte und den Rest dann halt einfach so nach und nach.
Ja, ist doch.
Das war halt, das fand ich tatsächlich sehr angenehm.
Mhm. Und hast du noch irgendwas, wo du sagst, das ist noch eine richtige Neuerung? Wir haben über das Schmieden auch noch nicht geredet.
Das Schmieden ist mega cool. Also ich liebe diese ganzen, das ist auch toll. So ein immersives Ding. Dadurch, dass es die Alchemie und das Schmieden sehr im Detail animiert ist, wie er
jetzt. Das hat so Spaß gemacht, manuell so einen Trank zu brauchen.
Ich liebe das. Ich hasse das zum Beispiel bei MMOs, dass du dann Crafting machst und gehst an eine Handwerksbank und klickst halt Rezept und dann hast du es im Inventar. Mega langweilig. Ja, oder diese Balken, stimmt. Furchtbar. Und da hast du halt wirklich, jeder Griff wird animiert und du kannst wirklich selber bestimmen, wie schnell und was für ein Tempo du Sachen schmiedest oder brauchst. Das ist cool. Aber für mich wirklich das persönliche Highlight für mich ist, im Vergleich zum ersten Teil, wie viel besser es Kingdom Come 2 gerade am Anfang schafft, mir zu vermitteln, diese Welt steht dir jetzt offen, mach erstmal damit, was du willst. Weil das ist ein strukturelles Ding, auch wie die Story aufgebaut ist. Im ersten Teil geht's halt damit los, dein Dorf wird überfallen, du rennst weg und dann irgendwann landest du relativ früh schon in Ratai und wirst von dem Adel aufgenommen und dann sagen sie, ah ja, du bist hier und helf uns mal damit und damit. So, und dann ist man schon sehr schnell in diesem Story-Konstrukt drin, sehr schnell dazu übergegangen, jetzt Aufgaben für diese adligen Herren zu erledigen, was ja ein großes Ding eigentlich ist für Heinrich. Und der zweite Teil macht ja das genaue Gegenteil. Du fängst oben an, wirst dann auf den Boden der Tatsachen runtergezogen und dann heißt es erstmal so, ja, also die Aufgabe, die du hattest, ist erstmal für den Arsch. Guck mal, wie du das wieder gerade biegst. Und wie du das machst, keine Ahnung, hier ist unsere Welt, mal gucken, wie du das wieder gerade biegst. Und das finde ich so viel motivierender, gesagt zu bekommen, jetzt steht dir die Welt offen. Es gibt natürlich die Hinleitungen zu den Storyquests, zum Beispiel, du kannst jetzt zum Schmied gehen oder zum Müller und die werden dich dann dahin leiten.
Nein, die Müller.
Die Hauptquest weitermachen kannst, aber diese Ausgangslage dazu stehen, ich habe nur ein Leinenhemd an, ich habe nur 3 Groschen in der Tasche, ich brauche was Gutes zum Anziehen, ich brauche was zu essen, ich brauche ein Pferd im besten Fall, ich brauche eine Waffe, ich brauche eine Rüstung, all das brauche ich, wo kriege ich das her? Mal gucken, ich mache einfach, was ich will und das finde ich so, war so ein befreiendes Gefühl, gerade bei so einer tollen, immersiven, glaubwürdigen Welt gesagt zu bekommen, schau mal, wie du damit interagierst. Und das führt mich so viel besser in die Spielwelt ein, als so schnell schon vom Adel Aufgaben zu bekommen, dass mir das am besten gefallen hat an Kingdom Come 2, diesen Rollenspielaspekt stärker hervorgehoben hat, besser betont hat. Das finde ich ganz, ganz fantastisch.
Wir kommen leider schon langsam so ein bisschen zum Ende unseres sehr interessanten Gesprächs, wie ich finde. Ich würde gerne eine Frage am Ende noch stellen, weil das auch eine Sache ist, die mich sehr umtreibt, als jemand, der Teil 1 gespielt hat, als er komplett fertig war mit allen DLCs und das sehr, ich das Gefühl habe, das war auch sehr gut, dass ich da ein bisschen gewartet habe. Jetzt wissen wir auch schon, wir kennen schon die Roadmap für Teil 2, was da noch kommen soll in diesem Jahr. Du hast zum Beispiel schon das große Content-Update, wo wahrscheinlich ein Barbier reinkommen soll, zum Beispiel genannt. Wir wissen auch schon, es gibt ein DLC, wo es vermutlich wieder eine Kloster-Quest geben soll. Es gibt einen, der wird sich scheinbar um die Schmiedeaktivität handeln. Legacy of the Forge ist der Titel. Und wir wissen, das soll alles auch noch in diesem Jahr kommen. Jetzt stelle ich mir die Frage, soll ich jetzt dieses Spiel spielen zum aktuellen Zeitpunkt oder soll ich lieber noch warten? Weil in Teil 1, finde ich, waren sehr, sehr viele wichtige Gameplay-Sachen erst in den DLCs drin. Wenn ich die nicht hatte, habe ich zum Beispiel das komplett ohne Hund gespielt. Ich hatte keine Turniere nebenbei. Also auch Sachen, die mich wirklich auch in meinem Story-Playthrough schon meine Erfahrung verbessert haben. Wie glaubt ihr, wird es diesmal mit den DLCs sein? Ohne, dass wir es natürlich wissen können, aber glaubt ihr, es könnte sich lohnen, auf die zu warten? Oder glaubt ihr, das sind auch gute Sachen, um, wenn man das Spiel eigentlich schon durch hat, dann am Ende das Spiel nochmal anzuschmeißen, um nur diese DLCs dann zu zocken?
Ich glaube, man kann das schon einigermaßen abschätzen, gerade mit den Erfahrungen aus dem ersten Teil.
Dann prognostiziere
ich hier ruhig. Ich glaube, es gibt nicht sowas wie mit dem Hund oder den Turnieren, was sich so durchzieht. Ja. Ein paar Sachen kommen in den Frühjahrsupdates, zum Beispiel den Hard-Mode, den würde ich fast niemanden für den ersten Playthrough empfehlen. Weil der ist wirklich hart. Da geht es ja nicht darum, dass die Gegner stärker sind, sondern da geht es auch um Sachen wie, orientiere ich mich auf der Karte und so. Und das ist, glaube ich, schon ein bisschen haarig am Anfang. Mhm. Eher frustrierend vielleicht dann sogar schon. Und die anderen beiden Sachen, der Barbiermodus ist natürlich irgendwie ganz cool, das Feature, aber das fehlt jetzt auch nicht. Und Pferderennen, weiß ich nicht, es gibt schon erstaunlich viele Pferderennen schon irgendwie in dem Spiel. Wahrscheinlich ist es einfach so eine Aktivität wie das Turnier, würde ich mir vorstellen.
Ja.
Ich also, auch ach so, jetzt gerade ist es quasi nur als Teil von Quests dann passiert. Das
aber es ist relativ häufig. So oft sagt einer mal einfach, du reitest eh irgendwo lang und dann musst du es nicht machen. Man sagt so, wir können jetzt auch hin zur Burg ein Rennen machen. Eine Burg und so, ja oder nein, dann machst du es halt. Das ist ganz witzig. Oder auch mal einfach so als Nebenaktivität.
Wenn man so an der Ampel steht, neben einem anderen Pferd.
Das ist halt schon. Also, und die anderen beiden Sachen, wir haben halt drei Sachen. Es gibt ja einmal das Brush of Death. Irgendwie so ein englisches Wortspiel mit Brush halt wie Pinsel auch halt. Da geht es um so einen Künstler. Mhm. Und das andere, wovon ich mir viel erwarte, weil ich kann mir nicht vorstellen, bei Warhorse weiß genau, was für einen Stellenwert die Klosterquest bei vielen KCD-Spielern hat, dass die so irgendein Kloster-DLC anbieten oder ankündigen und der nicht in die Richtung geht. Das können sie nicht machen. Deswegen erwarte ich mir da sehr viel von. Aber ich glaube, gerade diese Sachen kann man auch gut separat spielen. Natürlich ist es immer schöner, wenn man die einfach mit in den Playthrough unterbringt, aber das schon. Beim Schmiede-DLC bin ich mir am unsichersten ein bisschen, weil da fühle ich mich natürlich an den From the Ashes oder Aus der Asche-DLC erinnert, wo man ja auch dieses Dorf aufgebaut hat, was auch über einen längeren Zeitraum ging, was sich, wenn man das schön gleichzeitig gespielt hat, in der Kampagne einfach so schön eingegliedert hat, so in diesen Zeitraum.
Sonst würdest du einfach direkt das ganze Ding dahinstellen, so fertig.
Ja, ganz
so
schlimm war es nicht. Ich habe es damals danach gespielt, weil ich halt direkt zum Release gespielt habe, das ging schon auch, aber so ist es organischer und das mit diesem Schmiede-DLC, wo es auch darum geht, dass du um diese Schmiede wieder aufbaust von deinem Vater, und so, das kann ich mir vorstellen, das ist schöner als im Playthrough. Also, das ist ein bisschen eine Mentalitätsfrage, würde ich sagen. Ich glaube, dass es gut danach funktioniert, aber es hat natürlich auch Vorteile, das jetzt zu spielen, weil ich finde, gerade bei solchen großen Spielen, das ist wie auch bei Filmen, es macht einfach auch Spaß, Teil einer Community zu sein und eines gemeinsamen Erlebens. Das ist wie wie die ganze Freude in der Community über Baldur's Gate 3 war. Oder wenn halt ein neuer Film rauskommt zu einem Franchise und dann mit deinen Freunden drüber redest, dich dann erfreust, wenn andere es gemeinsam erleben und du da Teil davon der Sache bist. Und das ist ein Gefühl, das ist nach einem Jahr nicht mehr so stark. Mhm. Also das hängt davon auch ab, wenn du wirklich weißt, ich kann es nur einmal spielen, ich habe nicht so viel Zeit und ich will das alles mitnehmen, dann würde ich vielleicht einfach sagen, ja gut, dann warte ein Jahr, das Spiel wird nicht schlechter.
Ja.
Aber man kann das auch gut zweimal spielen. Von daher, das ist ein bisschen, da kann man das, glaube ich, wieder für sich selber mal schauen.
Oder wenn ihr jetzt sagt, ihr habt Teil 1 noch nicht gespielt. Tobi hat zwar hier gesagt, es ist sehr gut, dass es dich trotzdem abholt, auch wenn du Teil 1 nicht gespielt hast. Aber ich würde immer sagen, außer ihr seid wirklich absolut mit Teil 1 nicht warm geworden mit dem Kampfsystem und wollt deswegen unbedingt Teil 2 probieren. Es gibt eigentlich keinen Grund, Teil 1 nicht vorher zu spielen, weil es sieht immer noch fantastisch aus. Es ist ein komplett fertiges Spiel mit allen DLCs. Man kann es immer noch super nachholen und dann halt dann vielleicht Teil 2 später spielen. Auch wenn es auch für dich funktioniert hat, auf die Art und Weise. Ich würde als Abschlussfrage gerne noch eine Frage aus dem Chat stellen, das so ein bisschen auch als euer Fazit benutzen. Und zwar, inwiefern ist denn das neue Kingdom Come jetzt aus eurer Sicht eine Blaupause für weitere künftige Mittelalter-Rollenspiele? Was können die sich mitnehmen? Glaubt ihr, dass das in gewisser Weise auch weitere Spiele prägen wird? Oder glaubt ihr, dass es eher der Sonderling bleiben wird und die anderen machen einfach so weiter wie bisher?
Also ich würde mir einfach wünschen, dass mehr Open-World-Rollenspiele diesen Ansatz verfolgen, mir eine glaubwürdige Welt zu geben. Also ja. Da sind viele Sachen drin in einem Kingdom Come, was ich mir für einen Elder Scrolls wünschen würde. Ich würde mir auf jeden Fall wünschen, mehr das Gefühl zu haben, aktiver in der Welt irgendwie Sachen bewegen zu können und dass die dann irgendwie auf mich reagiert. Oder so Sachen wie das Schmieden drin zu haben, dass ich halt das Gefühl habe, ich als Schmieden als Aktivität zu haben und nicht Schmieden als Weg, um geileren Gear zu bekommen, sondern wenn ich schon mir die Mühe mache, mich dahin stelle, dann will ich auch das Gefühl haben, dass sich dieses Schmieden irgendwie gewichtig anfühlt und authentisch und glaubhaft. Solche Sachen würde ich mir echt bei viel mehr Spielen wünschen. Da wäre meine Hoffnung, dass das gemacht wird. Ich glaub's nur nicht, weil eben Kingdom Come sehr eigen ist. Es gibt Leute, die werden damit nicht warm werden. Es wird vielen Leuten zu träge sein. Muss auch sagen, der Aufwand, der da betrieben wird, um dieses Spiel zu produzieren, ist immens. Da würde die meisten Publisher würden da den Schwanz einziehen, wenn sie sich das angucken und dann jemand ankommt und sagt, so, wir wollen jetzt 6 Jahre lang dieses Spiel entwickeln und dafür so viele Ressourcen drauf werfen. Der zweite Teil profitiert davon, dass er die Grundlage der ersten hatte. Das ist, glaube ich, eine Stärke. Deswegen konnten sie viele Sachen nochmal verfeinern. Aber grundsätzlich, also ich würde mir viele Sachen wünschen für andere Spiele. Ich bezweifle nur, dass es so viele machen werden, allein aus finanziellen Gründen.
Also ich glaube auch, also das mag jetzt abgedroschen klingen, Blaupause für Mittelalterspiele generell finde ich halt schwierig, aber ich würde gerne nochmal an das anknüpfen, was Martin gesagt hat, einfach dieses Herzblut. Du merkst dem Spiel einfach an, es trieft ihm aus jeder Pore, dieses Herzblut, was da reingesteckt wurde. Und das merkt man heutzutage erst recht. Also gerade, wo Spiele vielleicht dann auch mal auf wirklich irgendwie mal fertiggestellt werden müssen, denen man das dann anmerkt. Aber wenn die Leute die Zeit bekommen, solche Spiele zu machen, wo sie wirklich dahinter stehen und man das Gefühl hat, auch das hat Martin gesagt, sie wollten dieses Spiel machen, das würde ich mir halt einfach mehr wünschen. Ich weiß, das ist natürlich super abgedroschen und oft auch nicht möglich, aber das ist halt wieder mal ein perfektes Beispiel für einen Titel, wo man das eben merkt und der halt dadurch auch eben einfach so außergewöhnlich wird. Ob es jetzt dann irgendwelche Copycats von Kingdom Come Deliverance braucht, sei mal dahingestellt. Ich glaube, gerade solchen Spielen merkt man das dann halt auch an, also wo das Original dann ist und wo halt eine schlechte Kopie davon ist. Ja. Das denke ich nicht. Also ich glaube schon, dass Kingdom Come da eine gewisse Nische besetzt, die jetzt nicht viele besetzen werden. Also vielleicht wird sich das ein oder andere Spiel da ein bisschen orientieren. Aber gerade so diese in sich konsistente Welt, das ist ja auch was man zum Beispiel auch den Rockstar-Spielen anmerkt. Die ja natürlich einfach noch mal einen ganz anderen Scope haben, das ist natürlich auch klar. Aber das ist was mich auch einfach fasziniert. Und auch
aber allein, dass wir es in einem Atemzug jetzt nennen.
Ja, natürlich. Aber das ist das,
was. Wie gesagt, Kickstarter 2014 ging mich, das los mit der
das
Reihe.
Das ist halt das, was für mich das Spiel auch ein Stück weit ausmacht. Und wo ich mir sagen würde, yo, dieses Gefühl, wo ich wirklich das Gefühl habe, da bin ich jetzt für ein paar Stunden, das hätte ich natürlich gerne noch von mehr Spielen.
Hoffen wir, dass sich das auch für die Business-Leute überträgt, dass genau das dieses Spiel eben ausmacht, dieses Herzblut. Und dass es sich da auch gelohnt hat, mal dem Studio das Vertrauen zu geben und auch die Zeit zu geben.
Ja. Ja, dieses Herzblut ist natürlich das Wichtige, die Leidenschaft. Und die kannst du nicht replizieren, die muss da sein. Deswegen eine Blaupause sehe ich, wird nicht passieren. Da haben wir auch schon ein ähnliches Gespräch damals zu Baldur's Gate 3 gehabt. Was hat das für Auswirkungen? Hat es dann auch nicht so große bis jetzt gehabt. Dadurch dauert eine Spielentwicklung auch ein bisschen. Aber das sind halt solche, deswegen sind es auch solche Leuchttürme, weil es eben was Besonderes ist, weil man es nicht so leicht wiederholen kann, weil da so viele Sachen zusammenkommen. Aber wenn ich mir was wünschen können würde, gar nicht so sehr jetzt auf einzelne Mechaniken runtergebrochen und auch gar nicht auf Genre, ist der Respekt vor den Spielern. Traut den Leuten was zu, dass, wenn ihr ein gutes Spiel macht, dass die Leute das wertschätzen können, dass sie sich dafür Zeit nehmen und dass sie auch bereit sind, da die Zeit zu investieren, wenn es das wert ist. Und dann kann man was Besonderes schaffen. Und gleichzeitig das Gegenteil von Respekt ist praktisch, versucht nicht den Leuten irgendwas unterzujubeln, weil ihr denkt, das klappt schon irgendwie und ich kann jetzt hier irgendwie noch ein paar Features mit einbauen oder ein bisschen irgendwie die Spielzeit strecken, weil sich das auf einem Datenblatt gut liest oder weil ich das irgendwo anders gerade gesehen habe, dass das prinzipiell gut ankommt und dann muss ich das nur so halb gar umsetzen, dann finden die Leute das schon gut. Das funktioniert auch nicht, sondern vertraut darauf, dass die Entwickler immer das machen, was sie selber spielen wollen, was sie selber gut finden und traut den Leuten was zu und dann kriegt man auch schon gute Spiele hin, dann geht man in die richtige Richtung. Und das ist halt so der Kern und nicht einfach noch versuchen, irgendwas abzukupfern. Und
aber das ist doch schön, dass wir mit diesem Fazit hier rausgehen können. Es war sehr, sehr interessant, mit euch über das Spiel zu sprechen. Ihr habt mich und ich glaube auch die Leute da draußen definitiv angefixt, es jetzt zocken zu wollen. Und ich glaube, wir hätten hier auch noch stundenlang weiter diskutieren können. Aber das macht eben ein gutes Spiel aus. Wir können aber natürlich, ihr könnt natürlich auf dem neuesten Stand bleiben, denn ich denke, wir werden es auf den Webseiten weiter begleiten. Ihr könnt sowohl Samaras Text-Test lesen auf GamePro.de. Richtig. Ihr könnt Fabianos Test auf GameStar.de lesen und da wird es natürlich auch in den nächsten Wochen wahrscheinlich noch weiteren Content zu geben, Guides. Ihr könnt unser Testvideo gucken auf unserem YouTube-Kanal natürlich auch und ihr könnt dein Let's Play schauen, Martin. Beispiel, ne? Martin spielt.
Genau, auf YouTube Martin spielt, auf Twitch heiße ich auch so. Also da werde ich auf Twitch und auf YouTube gibt's da Sachen und auch alles drumherum. Ich beschäftige mich im Moment sehr viel mit dem Spiel. Allgemein mit Rollenspielen kommen ja noch ein paar andere große Sachen jetzt, gerade im Februar allein schon noch. Wahnsinn.
Das steht viel an, ja, das ist richtig. Ja, außerdem natürlich unser Sonderheft, nicht vergessen. Auch das könnt ihr bestellen auf gamestar.de/KC2 mit 148 Seiten, Komplettlösung, Guides, alles über Kingdom Come Deliverance 2. Und damit vielen Dank an euch. Es war sehr schön. Hat mir echt Freude gemacht. Danke, dass ihr reingekommen seid. Danke, Martin, auch, dass du hier unser Gast warst. Und hat mich echt gefreut, mal wieder mit dir.
Ja, danke für die Einladung, war sehr schön.
Zu quatschen. Alles klar, dann werden wir sehen, wo das hinführt mit Kingdom Come und wie es weitergeht. Vielen Dank euch. Vielen Dank euch auch fürs Zuschauen und Zuhören. Und bis zum nächsten Mal.